Bewegtbild.
Bastarde. Bewegtbild. Bastarde. Bewegtbild. Bastarde. Bastarde.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge und Happy Birthday an das Filmfestival, auf dem die Deutschlandpremiere von Pulp Fiction lief, zu dem wir euch in der letzten Folge eine ganze Menge erzählt haben. Denn auf dem Fantasy-Filmfest hatte Pulp Fiction 1994 seine Deutschlandpremiere. Und anlässlich der 40. Ausgabe des Fantasy-Filmfests haben wir uns hier heute ganz feierlich mit den Jüngern aus Berlin versammelt, um das zu feiern und zu würdigen mit einer Retrospektive der letzten 40 Ausgaben. Und mit dabei ist natürlich wie immer Classic Dave.
Ho, ho, ho. Alter, ich bin beeindruckt von dieser Einführung. Ja, ich hatte noch gerade spekuliert, wie geil die rüberkommt, aber ich bin beeindruckt, ja. Noch ganz kurz, zumal ich muss es einfach bringen. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, liebes Fantasy-Filmfest, Happy Birthday to you. Und herzlich willkommen, lieber Erik. Hallo. Dir habe ich es zu verdanken, dass ich überhaupt mal irgendwann das Fantasy-Filmfest wahrgenommen habe. Ja, also herzlich willkommen bei uns. Ist mir eine Ehre, gerade bei dem Thema, dich dabei zu haben.
Ja, jetzt muss ich ja tatsächlich auch Hallo sagen. Ich kann auch winken. jetzt ist doof, jetzt habe ich doppeltes Medium hier. So, das ist halt schwierig. You're welcome. So, ne? Ich bin ja da auch nur reingerutscht so und da irgendwie kleben geblieben, obwohl in der letzten Zeit ein bisschen weniger geworden ist, muss ich zugeben, aber dröseln wir gleich noch ein bisschen auf.
Gerne, gerne. Ja, wahrscheinlich ist es so typisch, ja, dass man wahrscheinlich auch zu irgendwelchen Musikfestivals mal so irgendwie reinrutscht durch einen Freundeskreis, durch Bekanntschaft oder wie auch immer.
Genau.
Ja. Also ich weiß nicht, ich habe schon ein bisschen immer mitbekommen, dass Erik halt da am Start ist und irgendwann, wo waren das mal? Astor Film Lounge, glaube ich. Da war ich dann das erste Mal am Start und dachte mir, ey, Alter, geil, ich habe viel zu selten E-Film-Festivals mitgemacht. Ja. Ich hatte mir mal, wurde mal vom Bekannten mitgeschleppt zu diesem schwul-lesbischen Kurzfilm-Festival, so, fand ich ganz cool. Und das hat mir aber nochmal weitere Augen geöffnet. Und die Atmosphäre war halt einfach mega. Ja. Und bin immer Erik tausendfach dankbar, weil wir haben eine WhatsApp-Gruppe natürlich, da sind auch Lee und Guess am Start und ja, bei Bedarf wird dann auch weiter geteilt und dann sehr frühzeitig das Programm eingestellt von Erik und darauf aufmerksam gemacht, hier, dann und dann ist Fantasy Filmfest und wahrscheinlich gehe ich zu den Film und dann koordinieren wir uns da und ziehen uns das eine oder andere auch durchaus gemeinsam mal zwischendurch rein.
Und wir hatten ja auch bei den Banausen schon so ein paar Special-Folgen, ein paar auf Patreon, ein paar halt im freien Umlauf, eine sogar war sogar so geteilt. Und unter anderem, kannst du dich noch an den mit, wie heißt er denn? Ach, wir haben einen gesehen, Aftermath, glaube ich, oder so. Der war mit Colin Farrell, glaube ich.
Ja. Yeah.
Der kam jetzt erst 2 Jahre später.
Ach, ich erinnere mich, ja.
Dieser mit dem Roboter, mit diesem Hausroboter. Und der kam jetzt
After Yang.
After Yang, genau. Der kam A24-Film.
Genau, der kam jetzt erst irgendwie auf irgendeinem Streamer raus. Mhm. Also das war krass. Also dass da so eine Latenz bei der Besetzung halt, also mit der Hauptrolle halt war. So, das fand ich schon krass, dass der so lange gebraucht hat, bis der rausgekommen ist.
Ja, total. Ja.
Das ist natürlich auch so ein Kernverkaufsargument, was man für Festivals oder vor allem jetzt Filmfestivals liefern kann. Man sieht da Dinge oftmals deutlich vor normalem Kinostart oder Heimkinostart, wenn sie es denn nicht ins Kino schaffen. Und man sieht auch oft genug mal Filme, die man nie wieder sehen wird.
Das
ist ja im Kurzfilmbereich sowieso, aber auch im Langfilmbereich hat man ja ab und zu mal was dabei, wo man wirklich tief graben muss, damit man das jemals wiedersehen kann.
Das stimmt. Also da waren einige dabei. Einige, die dann auch vergessenswert waren. Mhm. Also das war nicht alles Gold, was wir da gesehen haben. Aber ich habe zum Beispiel einen mit Dolph Lundgren gesehen. Ich komme jetzt auf den Namen nicht. Schlecht vorbereitet heute. So. Seht's mir nach. Auf jeden Fall, das war eine Workprint-Fassung. Da fehlten noch so ein paar Special Effects.
Alter.
Und das war schon ziemlich cool. So, wenn die dann so an Drähten irgendwo runterkamen und die Drähte halt einfach noch. Weil der halt einfach noch nicht komplett fertig war. Aber
Leute, wir haben Termin. Wir müssen den unbedingt bis dahin fertig haben. Ja, wird schon. Machen wir.
Also ich habe den danach dann irgendwann mal in der richtigen Fassung gesehen und das hat einfach den Charme komplett rausgenommen. So, das war irgendwie viel cooler auf dem Festival.
Red Scorpion 2 war es nicht,
auch
oder?
Noch. Mit Vermin hatten wir das ja auch, der war ja auch noch nicht fertig.
Mm. Genau, also dieser, ja, wie heißt der jetzt, im Spiders oder
Infested.
So?
Infested.
Ja, oder so.
Und auf Deutsch heißt der, hat er wieder noch irgendeinen anderen Namen gekriegt.
Und der jetzt dieses Evil Dead Burn gemacht hat, ne? Das ist doch das ist doch der.
Achso, ja.
Nee, nicht genau. Lee Cronin, der jetzt den neuen.
Nee, der andere.
Genau, ja. Der hat ja den Vermin gemacht, genau.
Genau. Das ist er. Der Mann.
Ja, und ich.
Das muss ich auch noch erwähnen, ja. Wofür Filmfestivals übrigens Gold sind, und deswegen gehe ich da so gerne hin. Da wird in der Regel die Kinoetikette nochmal etwas höher gehängt als in einem regulären Saal. Da kannst du auch mal ein Obsession sehen und der ganze Saal hält die Fresse und du kannst dich mal in den Film fallen lassen und hast nicht irgendwelche Menschen mit Handys oder ja, aufstehend Mann. Oder knisternd oder zu spät kommend. Also das habe ich beim Fantasy Filmfest deutlich seltener erlebt, dass da irgendwas unangenehm aufgefallen ist in der Zuschauerschaft.
Voll, da merkt man, die Leute haben einfach Bock drauf. Ja, das ist so ähnliche Mentalität. Was ich ja da auch immer total feier, ist, dass es immer wieder Filme gibt, wo dann, was ich, DrehbuchautorIn oder Regisseur am Start ist für ein kurzes Interview, wo man nochmal ein paar andere Eindrücke direkt aus erster Hand mitbekommt. So finde ich mal geil, wenn dann auch die Person dann mit den Film guckt, im Kinosaal mit am Start ist. So, das feiere ich. Ja, ansonsten, ich war ja endlich jetzt letzten Sonntag im Kino. Gut, wann strahlen wir die Folge aus? Also Mitte Juli war ich endlich mal in Obsession im Kino, im Superlast. Schön, während WM-Finale läuft, da habe ich ja drauf gekackt. Und da lief dann im Vorfeld ein Trailer zum 40 Jahre Fantasy Filmfest. Da habe ich echt so viele Herzen in den Augen gehabt, als ich diesen Trailer gesehen habe und direkt Bock bekommen, am besten morgen schon, ja, dahin zu stürmen und Tickets zu holen.
Ja. Ja, und deswegen gerade nicht nur zum 40-Jährigen, aber wir haben uns das schon irgendwie, oder zur 40. Ausgabe, muss man ja sagen, 40-Jähriges ist ja jetzt nächstes Jahr. Haben wir uns überlegt, dass wir mal eine Retrospektive durch die gesamte Geschichte machen wollen, denn was auf dem Fantasy Filmfest, ich habe es eingangs erwähnt, Pulp Fiction Deutschland Premiere, was da schon für Sachen liefen, das ist der helle Wahnsinn und ich glaube, für die, die das noch nicht so lange kennen und da heute drauf schauen, die können sich nicht mal im Ansatz ausmalen, was da in manchen Jahrgängen für ein Bretterline-up rausgefeuert wurde, die heute als stramme Klassiker gelten und wir haben heute einen Jahrgang dabei, das ist also Retrospektiven ausgenommen, das ist schon mega, was daraus an Premieren kam. Und das kann man auch mal jetzt erwähnen, weil das in den letzten Jahren natürlich etwas nachgelassen hat aufgrund verschiedener Faktoren. Man hat da immer noch Premieren, aber nicht mehr. Ich glaube, der letzte, der so eine fette Premiere war Conjuring 4, ne?
Ja, dann Evil Dead Rise war ja auch, das war ja Deutschland-Premiere, sogar genau. Einen Tag vor dem US-Release mit so einem kleinen Gimmick, da gab es so eine Mini-Käsereibe, wo alle danach aber noch mehr enttäuscht waren, dass die Szene gar nicht so reingehauen hat.
Ja. Hast du deine noch?
Reibe so klein,
deine Käsereibe hast du noch?
Ja, die habe ich noch nicht aufgerieben. Ich habe sie nicht vertickt.
Ich bin ja da so ein Kommerz-Arschloch. Ja. Ich habe die direkt an.
Aber,
wobei ich habe Fans eine Freude gemacht, ja. Für ein paar Euro war
aber,
ja nicht viel Geld.
Aber das Krasse war ja, dass wir wirklich die Handys abgeben mussten. Ne?
Ja.
Da war ja wirklich richtig mit Handy weg und in Tüte rein und Tüte in Tüte und dann wegsortiert und hast du so einen Chip gekriegt, damit du dann dein Handy wieder abholen konntest, weil die hatten echt Schiss, dass so einen Tag vor Release da irgendwas an die Öffentlichkeit kommt so.
Ja, man, hatte Warner Brothers echt Schiss, New Line Cinema. Viel schlimmer fand ich ja dann noch danach, als der Film vorbei war und dann alle an diesen einen Schalter zur Handyabholung geströmt sind. Man ewig warten musste, wenn man anständig ist, ja, und sich hinten in die Schlange einstellt, wie eigentlich alle vernünftigen Menschen.
Auf wen spielst du denn jetzt an? Auf wen spielst du denn jetzt an?
Ich glaube, ich habe mich ganz normal angestellt.
Ja, ich glaube, wir auch alle, glaube ich. Selbst Tino Hahn hat sich richtig angestellt.
Ja, Mann. Aber noch viel beschissener fand ich halt während der Vorstellung die ganzen Security-Fatzken von dieser Security-Firma, die dann zwar in schwarzen Anzügen, aber trotzdem halt umhergelaufen sind, so am Rand, ja, wo die Treppen und hinten im hinteren Bereich sind. Das heißt, man hat immer im Augenwinkel so, ich habe relativ am Rand gesessen, halt mitbekommen, wenn da einer rumgelatscht ist. So. Das hat mich ja noch viel mehr abgefuckt. Also, verschwindet.
Ich will das in Ruhe abfilmen. Ich
wollte gerade sagen.
Ja. Naja, aber waren ja dann so die jüngsten Beispiele für irgendwelche fetten Premieren, die nochmal da waren. Aber ich glaube, so an Kultstatus wie jetzt ein Pulp Fiction meinetwegen, das ist schon
ein Schnuff länger her. Saw lief, Sin City hatte eine Premiere auf dem. Also das sind jetzt Eden Lake lief, Freddy vs. Jason lief, Face Off lief tatsächlich.
Geil. Ja, Face Off lief auch.
Irreversibel, also da war schon ein bisschen was dabei, was dann da halt irgendwo zumindest eine als Premiere geführt worden ist. ABC ist das nicht, das war mich verguckt. Okay, Baba Hotep, naja, okay.
Oh, ja. Also diese Bruce Campbell-Fans durchaus erwähnt.
District 9.
Ist auf jeden Fall.
Ja, geil. Also da war schon ein bisschen was dabei. Scream tatsächlich.
Auch. Ja, ist auch, stimmt.
Ich glaube, wenn man gemessen an der IMDb Top 250 da irgendwie rangeht und es bemisst, dann wahrscheinlich Pulp Fiction da nochmal herausstehen. Aber sind schon krasse Filme.
Final und Destination Trailer, steht
ja
auch noch.
Ja, geil, geil. Der Trailer, 40 Jahre Fantasy Filmfest, gibt dann eben auch das wieder. Ja, die ganzen krassen Filme. Ich dachte, Alter, der lief auch da und der lief auch krass. Also das ist wirklich schon ziemlich geil.
Die haben irgendwann mal bei irgendeinem Festival vorne auf der Bühne, also ich meine, was ich dem Festival echt ankreiden muss, also positiv und negativ, die haben ja echt gute Schreiber, weil du hast echt Bock auf die Filme, wenn du dieses Booklet liest und dann sitzt du manchmal in so einem Film drin und denkst so, was zur Hölle habt ihr da genommen, dass ihr das dazu schreiben könnt?
Habe ich noch irgendwelche Drogen dabei?
Ja, aber keine Ahnung, also das ist halt so, manchmal wirst du ja so angefixt und denkst so, früher habe ich ja so gepickt aufgrund dessen, was ich da gelesen habe, mittlerweile picke ich blind, weil ich einfach schon so oft daneben gepickt habe. Ist jetzt nicht besser geworden, so, aber ist
geil. Ich stelle mir Erik vor, wie er so durchblättert blind und dann immer so einfach auf die Seite tippt.
Anders. Ich muss ja mittlerweile gucken, wann ich Zeit habe. So, das ist ja, also das, ich habe es ja nie geschafft, in diesen ganzen Jahren, wo ich da jetzt schon hingehe, mir mal so einen Festivalpass zu holen und so den Alessandro zu machen und einfach alles mitzunehmen. So. Sondern einfach, ich habe dann mal, war eh schon sehr picky immer so. Und aber also ich glaube, bei diesen Nights oder den White Nights habe ich dann schon mal das ganze Wochenende irgendwie mitgenommen. So. Ja, und dann sitzt du so zwei Tage mit so fünf Filmen, hast du so 10 Filme in zwei Tagen, dann bist du Matsch im Kopf, so, ne? Aber so eine ganze Woche habe ich jetzt auch nicht gemacht. So, also da bin ich dann schon irgendwie selektiv rangegangen, habe gesagt, okay, der interessiert mich, der nicht so, vielleicht den zweiten noch mitgenommen oder den in der Mitte noch mitgenommen, weil man sonst hätte was essen gehen müssen. Also so bin ich dann da eher rangegangen. Das war dann eher pragmatisch, als dass ich gesagt habe, so dass da, wo Zeit war und das ging, habe ich es halt gemacht. Ich meine, es wurde ja auch über die Jahre auch immer teurer. So, ne?
Ja,
also,
stimmt.
Mittlerweile bist du bei, glaube 12 bis 14 Euro pro Film. Das ist natürlich, dann tut natürlich der mehr weh, als du noch bei 8, 9 Euro warst. War das immer noch ein bisschen was anderes. So.
Ja, den Einstiegspreis haben wir auch an Start. Da darf ich ja kurz was erzählen. Ey, aber ich zoll ja mal Respekt dafür, wenn halt Leute sich sowas echt in Gänze oder nahezu Gänze geben. Weil ich muss dir sagen, 3 Kinofilme an einem Tag und ich bin da irgendwie ein bisschen matschig. Ja. Ja. Und dann noch ein paar Tage hintereinander, also.
Ja, manchmal reicht ja auch die Auswahl, so, dass es dich halt, also bei mir war es ja so, ich habe ja Possessor gesehen und kurz danach war Psycho Gorman und den hat es mir halt komplett verhagelt, weil ich die ganze Zeit immer noch im Kopf bei Possessor war.
Okay.
Also ich musste den danach nochmal gucken, damit der überhaupt funktioniert, weil alle so mega geiler Film, ich so, voll an mir vorbeigegangen, so, weil der erste Film noch so im Kopf war. So. Also da war dann halt einfach mein zweiter Pick halt so, obwohl das so ein Crowdpleaser ist, halt, der hat einfach für mich null funktioniert. So, also das kann halt auch passieren. So. Aber wie gesagt, das Festival ist halt krass, vor allen Dingen auch dieses, dass du mal so, also anders als was Dennis jetzt gesagt hat mit der Kinoetikette so, aber du hast halt auch mal so 10 Applaus oder wenn halt da irgendeine Szene ist, die halt wirklich grob ist, wo man dann halt, weil man halt irgendwie doch ein bisschen bescheuert im Kopf ist, anfängt zu lachen so irgendwie und dann lacht auf einmal das ganze Kino, obwohl da gerade einer auf der Leinwand zerbrochen worden ist, so. Das ist halt irgendwie schon anders. Also es ist ein anderes Feeling, als wenn du normal ins Kino gehst.
Definitiv.
Du bist halt irgendwo doch im Haufen von Leuten, die zumindest in dem Subgenre zu Hause sind. Obwohl das sich mittlerweile auch so ein bisschen aufbricht, weil ich finde, dass es dadurch, dass mehr koreanische Filme, mehr, also generell asiatisches Kino mit reingekommen ist, hast du dann schon so wieder so 2 Gruppen, die sich dann nicht unbedingt verstehen oder die sind sehr selektiv und gucken nur ihrs. So.
Ja.
Ja. Also für mich ist ja persönlich immer das Konzept der White Nights am besten, weil da ist ja wirklich so komprimiert. Und auch, ich habe es einmal dann durchgezogen und das war dann 2024 und dann hast du da halt Dream Scenario, Red Rooms, Hundreds of Beavers, Dali, Nightwatch 2, When Evil Lurks gehabt. Das waren natürlich auch alles irgendwie interessante Filme, auf die man Bock hatte. So eine ganze Woche schaffe ich A, von der Zeit, vom Zeitfaktor nicht und meistens sind mir dann auch die Sachen zu zerdehnt, die ich dann sehen will und dann hast du mal so einen Tag, wo du nichts hast. Und hast dann aber trotzdem Urlaub, weil du fährst ja nicht wieder nach Hause.
Ja.
Es wäre was anderes, wenn ich in so einer Stadt wohnen würde, wo das stattfindet. Mm. Aber für mich ist dann halt immer so, White Nights ist voll geil, weil da kann ich mir eine Nacht ein Hotel nehmen oder zwei, wenn es gut läuft und dann ist gut. Und kann montags wieder arbeiten und brauche freitags, wenn es gut gelaufen ist, auch keinen Urlaub.
Ja, macht Sinn.
Mm.
Ja.
Ich fand es ja total geil, dass beim ersten Fantasy Filmfest, ich weiß gar nicht, ob es danach auch nochmal stattgefunden hatte, aber da wurde auf den Sonntag für den ersten Film, der da lief, um 11 Uhr ein Kinobrunch vertickt. Geil. Für 15 Mark, ja, konntest du dir zuerst Little Shop of Horrors von 1960 angucken und danach wurde das Remake von 1986 gezeigt und dazu wurde dir Kaffee, Sekt und ein Sandwich gereicht.
Das finde ich ein gutes Konzept.
Ich
das
gibt's, auch, Alter.
Gibt es hier auch in einem Kino, da gibt es einmal das, einmal den Brunch und Kaffeeklatsch. Da kriegst du dann Kuchen all you can eat, wenn es gut läuft.
Ah ja. Ich erinnere mich nur an Sinister, das war eine Zeit lang für Guess, Lee, mich und hier Isa, Nora und so weiter, die vorzugsweise Kinoheimat am Potsdamer Platz, weil da ja nahezu ausschließlich die Filme in OV liefen und man sich gar nicht Sorge drum machen musste, dass man da vielleicht in die falsche Synchro reingeht. Das wurde ja dann irgendwann dicht gemacht und da war ja dann auch, da hattest du mal mitbekommen, irgendwie, ich glaube Donnerstag gab es dann Veranstaltungen, Cine Ladies oder so, da wurde immer Sekt gereicht für die weibliche Kundschaft, ja, damit die sich ihre Romantic Comedy schön trinken können, die inhaltlich wahrscheinlich Bullshit war, aber gut. Ist jetzt
wo ist der Action-Tag für Männer, wo es Bier gibt?
Voll.
Ja. Ich glaube, den gibt's.
Ja, der ist jeden anderen Tag.
Ja, wollte gerade sagen, der ist jeden anderen Tag. Lass ihn doch den einen. Lass ihn doch den einen Tag.
Der ist immer zu Hause, wenn die Weiber im Kino sind.
Ja, schön. Ja, auch nicht schlecht.
Oh, schwierig.
Ja, aber du hast ja gerade eigentlich schon ganz geil übergeleitet. Wolltest du den gleich nehmen?
Ja, klar.
Die Abfahrt?
Na klar, Logo. Ich habe darauf hingearbeitet, ja, tagelang. Und lustigerweise, ich habe das, wisst ihr was? Ich habe das gar nicht gecheckt, dass beide Little Shop of Horrors oder im Deutschen der kleine Horrorladen da liefen. Ich dachte, da lief nur der 86er-Film, aber ich hatte mir in Vorbereitung auf die heutige Aufnahme, was heißt Vorbereitung, ich hatte halt Bock, ich kannte den 1960er-Film von Roger Corman noch nicht und habe mir den einfach mal auch angeguckt. Du hast ihn auch gesehen?
Ja, ich habe ihn auch gesehen, ja.
Kanntest du ihn schon vorher noch? Okay, auch erstmalig also gesehen. Ja. Geil. Wie sieht's bei dir aus, Dennis?
Ich kannte den vorher, habe ihn jetzt noch mal nebenbei geschaut. Ich habe den vor ein paar Jahren mal geguckt. Ich kannte dafür das Remake noch nicht.
Oh, okay.
Auch spannend.
Kanntest du das Remake schon, Erik? Ja.
Also mehrfach sogar schon gesehen. Ah, also, ja. Das ist halt, ja.
Beide Fassungen? Also sowohl Kinofassung als auch Director's Cut? Weißt du das zufällig
die
noch?
Die gerade greifbar war. Also weil ich habe den jetzt auch nur digital geguckt. So irgendwie. Also ich habe den nicht physisch zu Hause. Deswegen, also der, ich glaub, also die damals auf Disney Plus war, und jetzt hatte ich die jetzt auf Prime, habe ich mir die jetzt nochmal gekauft. Okay. So. Deswegen, ich kann müsst ihr nachgucken, welche Fassung das jetzt war.
Ja, dann quatsch mal. Ich würde ungern spoilern, aber mich interessiert das, dann können wir ja nach der Aufnahme kurz quatschen, weil man kann es vor allem am Ende ja sofort ausfindig machen, um welche Fassung es sich handelt. Und ich habe hier für uns auf jeden Fall halt das Remake mitgebracht mit ein paar Daten. Ja, das kannte ich auch schon aus meiner Jugendzeit. Ich weiß nicht warum, aber das war einer von den Filmen, die ich halt auf VHS-Kassette mir aus dem Fernsehen, glaube ich, aufgenommen hatte. Und den habe ich dann zweimal geguckt. Ich mochte den schon immer irgendwie. Aber ey, seitdem jetzt ein paar Jahrzehnte auch schon nicht mehr gesehen. Und dann erst auch bei, ich habe die Blu-ray mir irgendwann mal gekauft, als die frisch rauskam. Einer von vielen Filmen, die dann halt im Regal landen und dann da verstauben leider erstmal. Und habe die rausgekramt und erst dann auch geblickt, ach krass, okay. Da gibt es neben der Kinofassung, die 94 Minuten lang geht, noch einen Director's Cut mit so 103 Minuten. Und da ist auch das Ende halt sehr anders ausgestaltet. Und wie gesagt, ich will nicht spoilern, aber falls ihr den Film noch nicht kennt, es lohnen sich schon beide Fassungen, aber irgendwie fand ich das Ende vom Director's Cut nochmal ein bisschen geiler. Was dann eben auch tatsächlich der Wunsch der Ursprungsfassung von Frank Oz, dem Regisseur, entspricht, der null ein Unbekannter ist. Ja, also ich bin auch mit seinen großen Produkten wie der Muppet Show und der Sesamstraße als Kind aufgewachsen. Wahrscheinlich war es dann nur eine natürliche Weiterentwicklung, dass ich dann, obwohl ich keine Ahnung hatte von Regisseuren damals, ja, auch den Film in meiner Jugendzeit, also Little Shop of Horrors, dann cool fand. Weil es ist hier ein Musical.
Und das war schon meine erste Überraschung.
Voll. Und stellt euch mal...
Ich wusste gar nichts. Ich habe das angemacht und habe gedacht, what the fuck?
Ins eiskalte Wasser reingesprungen. Ja, geil. Ja. Ey, da bin ich umso mehr gespannt, wie du ihn fandest. Für mich war es halt eine Mischung aus Nostalgie und ey, die Special, also die Story ist cool. Ich mag das so, auch dieses Underdog-Ding in Skid Row, ja, also in dem Ghetto. Ich habe den Director's Cut mit deutschen Untertiteln gesehen und da war dann halt, ne, wurde Skid Row immer mit Ghetto übersetzt, aber G-E-T-T-O geschrieben, also ganz komisch. Egal. Und mochte halt einfach so die Atmosphäre, auch diese krasse Studioatmosphäre, die hatten ja nur 3 Sets dafür. Und hatte aber noch in Erinnerung, dass es halt ein krasses Schauspielaufgebot gibt. Und allen voran kann man vielleicht Rick Moranis erstmal nennen, der dann hier nämlich in dem Film die Hauptrolle spielt. Der spielt nämlich Seymour Krelborn. Der ist so ein armer Schlucker, der eigentlich Sklave in so einem Pflanzenladen ist, eben in, was ist das, Downtown New York, ja, wo einfach eher die ärmere Gesellschaft wohnt. Und eigentlich so von der Optik, ich habe gar nicht mehr richtig im Kopf, also von der Optik wirkte ja auch so 60er-Jahre-mäßig, ne? So vom Setting und vom Gesang her. Es steigt nämlich auch gleich so ein. Ja, man sieht dann erstmal drei Frauen, die da gesangsmäßig in den Film einsteigen. Und ja, also die Besetzung ist schon krass. Wir sehen halt, ne, Rick Moranis, also ich bin mit dem groß geworden. Ich habe echt zigmal Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft gesehen, wo er den Familienvater spielt. Ich habe natürlich zigmal auch Ghostbusters gesehen, wo er den, wie heißt denn der da? Der Gatekeeper, Doorkeeper?
Torwächter, oder?
Den Torwächter spielt, ja. Mhm. Also den Counterpart zu Sigourney Weaver dann. Und dann eben auch den hier gesehen. Man muss auf jeden Fall auch Steve Martin erwähnen. Der spielt nämlich einen Zahnarzt, einen Durchgeknallten, der total gerne sadistisch seine Kundschaft quält.
Und ziemlich doll auf Lachgas steht.
Genau, der ist Lachgas-Junkie, kann man wahrscheinlich schon sagen. Und der ist nämlich mit Audrey zusammen. Audrey wirkt hier leider ein bisschen sehr, ja, schüchtern und nicht ganz so extrovertiert und ein bisschen, naja, wie kann man es sagen, einfacher gestrickt, aber halt ist eine schöne Herzensseele. Und Rick als ihr Kollege im Pflanzenladen steht nämlich eigentlich auf sie. Die haben einen Chef, der etwas älter ist und, naja, eigentlich mehr Zeitung liest, als dass er diesen Pflanzenladen weiterentwickelt, und muss dann eben eines Abends feststellen, dass an dem ganzen Tag über nicht ein einziger Dollar, geschweige denn ein Cent, verdient wurde. Weshalb er den beiden sagt, tut mir leid, ich muss euch leider entlassen. Und wie man sich das vorstellen kann, in dem Ort, da gibt es natürlich wenig Perspektive. Aber wie der Zufall so will, hat Seymour nämlich eine Pflanze, im Original ist es, glaube ich, gezüchtet. Hier ist es, hat er gekauft beim Chinesen um die Ecke. Man sieht dann auch rückblickend nochmal die Zähne dazu, wie dann irgendwie alles auf einmal zuzieht, düster wird. Und dann gibt es aber halt irgendwie so einen Heiligenstrahl auf diese Pflanze und er sich die dann kauft. Und die auch Audrey Second nennt, ja, in Anlehnung an seine heimliche Liebe. Audrey das natürlich feiert. Und der Besitzer des Ladens, gespielt von Vincent Gardenia, der spielt nämlich Muschnick. Ich muss ihn kurz erwähnen, weil der nämlich zweimal Oscar-nominiert war als bester Nebendarsteller. Einmal für Mondsüchtig und einmal für Das letzte Spiel. Der hat nämlich eigentlich gar kein Verständnis für diese komische Pflanze, die auf einmal angeschafft wird. Die sieht mir ein bisschen strange aus. Und Seymour überredet ihn aber, die einfach mal da in das Schaufenster zu stellen. Und genau in dem Moment, ja, kommt der erste interessierte Typ rein. Christopher Guest, ja, der auch kein Unbekannter ist und ist total fasziniert. Nein. Bitte?
Oh nein, den liebe ich. Was er auch an für Filme macht, finde ich großartig. Mann.
Und er will eigentlich die Pflanze kaufen, aber die ist halt unverkäuflich erstmal und kauft stattdessen 50. Ach nein, er kann ja gar nicht irgendwie entsprechend, können das Geld gar nicht rausgeben, weil sie nichts in der Kasse haben. Oh, okay, dann kaufe ich eben doch Blumen für $100, ja. Und so bringt er den Stein zum Rollen und das Geschäft floriert, weil alle von dieser Pflanze fasziniert sind, die da im Schaufenster steht. Aber die braucht halt auch irgendwie Dünger. Und Dünger hier ist erstmal nicht ganz so trivial. Ja, die krepelt ziemlich ab und Seymour ist ziemlich verzweifelt und sticht sich irgendwie zufällig in demselben Raum in Finger.
Anna Rose über die Rosen.
Und die Pflanze kriegt es mit, dass da Blut am Finger hängt, ja, und dürstet nach Blut. Und Seymour lässt halt so ein paar Blutstropfen in ihren Mund, in ihren gefräßigen, fleischfressenden Mund reintröpfeln. Und somit kommt dann das Ganze zum Erwachen. Und sie wird halt immer größer, je mehr sie mit irgendwie Blut oder sonstigem Fleischigem gefüttert wird. Und das ist halt auch schon so im Original. Wird hier mit viel Gesang und Musical-Szenen einfach unterlegt. Und wie man es halt natürlich irgendwie von Frank Oz kennt und vermutet. Ja. Und auch von Howard Ashman, der hier das Drehbuch geschrieben hat, der zusammen mit Alan Menken, der hier nämlich auch der Komponist war, ein paar Mal für einen Oscar nominiert war. Wundert einen das halt nicht, dass da so eine, aus meiner Sicht schon ziemlich hochglanzkarätigen Songs für geschrieben wurden. Ja, hat dann auch für Oscar-Nominierungen gesorgt. Sowohl für beste Musik als auch für den besten Song, als auch für dann die visuellen Effekte. Und da muss ich euch sagen, Alter, als dann die Pflanze ein bisschen größer geworden ist und dann eben ihren ersten Song performt und für 1986 dann auch sich die Lippen so krass bewegen und die Pflanze sich so bewegt, dachte ich, Alter, das wirkt heute immer noch so krass. Der Film ist sehr bunt gehalten, obwohl es halt so eine eher tristere Innenstadt-Optik ist, Szenerie ist. Aber die Pflanze macht schon ein bisschen was her. Und gerade die Bewegung, da dachte ich, wow, Alter, das siehst du auch heute mit bescheuertem CGI vor allem nicht mehr. Und dem zoll ich Respekt. Und das war da wohl auch zu dem Zeitpunkt Rekord, was Anzahl an Effektleuten, die daran beteiligt waren.
30, oder? 30 Puppeteers.
Ja, genau. Und das ist schon echt geil. Also ich mag den Film. Ich habe ein Herz dafür, mochte den als Jugendlicher schon, mag halt einfach die Story. Gut, durch das Remake ist es dann halt nicht wirklich was Neues. Ich mochte am Ende beim Original dann auch nochmal die Darstellung, was die Opfer betrifft. Mhm. Wie das halt, man sieht halt auch, es war eine Roger Corman-Produktion. Ja? Da darf man jetzt nicht irgendwie mit Großoptik-Graffinesse irgendwie da rangehen. Das haben die hier halt versucht und gut hinbekommen. Wenn man den Film noch so gar nicht kennt, ein bisschen mehr vielleicht irgendwie Bock hat auf den Film, dann gerne auch beide Fassungen angucken, weil wirklich das Ende im Director's Cut ist nochmal ganz anders als in der Kinofassung und das lohnt sich. Ja, zumindest kann man sich dann, wenn man den Film in einer Fassung mal angeguckt hat, dann schmeißt einen Blick auch in die andere Fassung rein. Jo, gedreht wurde das Ganze in England, in den berühmten Pinewood Studios. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ach ja, natürlich. Und zwar die Schauspielenden, die ich hier auch zum Teil angekündigt hatte. Also Audrey, der Vollständigkeit halber, wird gespielt von Ellen Green. Die kann man vielleicht kennen als die Mutter von Matilda in Leon der Profi. Ansonsten spielt hier James Belushi mit. John Candy spielt einen ziemlich crazy Fernsehmoderator. Und Bill Murray hat einen Gastauftritt, den ich auch sehr gefeiert habe, der ein in Anführungszeichen Opfer des Zahnarztes, also Oren, Scrivello DDS, gespielt von Steve Martin ist. Fand ich unglaublich amüsant, die Szene.
Ja, aber da ist er, was heißt Opfer? Ich meine, der
in Anführungszeichen, Anführungszeichen, also, Opfer.
Ja, der will das ja. Der ist ja so. Aber das war ja im Original schon so, ne? Im Original war das Original war es Jack Nicholson.
Ja.
Also, das haben sie tatsächlich ziemlich gut hinbekommen, dass wie er sich da schon diese komischen Wattepads irgendwie selber reinsteckt, während er auf das Licht selber anmacht. Ja. So der Song. Ja, der, und dann noch erzählt, dass seine alte Zahnärztin nicht mehr so gut sieht, aber dass er deswegen dahin geht. So. Ja. War schon stark. Also für Leute, die nicht so gut können mit Zahnärzten, ist das nicht so die gute Szene, glaube ich.
Ja, oder vielleicht ja, mit Tumor da rangehen, naja gut.
Ich meine, die ganze Szene war besser als The Dentist, also.
Ey, ich habe lustigerweise einen Bekannten ein Foto von, also ich habe ein Foto gemacht von der Szene, wo Bill Murray da liegt, man sieht die Kamera aus seinem Mund heraus, man sieht halt Steve Martin und die Zahnarzthelferin da hantieren. Und hab ihr das Bild geschickt und sie sagt, ah ja, kenne ich, The Dentist.
Ja, okay. Nicht ganz.
Ja, nicht ganz. Ich habe es dann auch aufgelöst. Ja, also ich mag den Film einfach. Ich finde den schön. Der ist auch halbwegs familientauglich, hat eine FSK-12-Freigabe immer noch. Ich glaube, es ist kein Thema, wenn man den auch mit Jüngeren guckt. So
also ich glaube,
nicht so blutig und ich glaube, da gibt es schlimmere Filme, die ab 12 freigegeben sind.
Wegen Jünger, gerade diese Endszene, wie er dann quasi den, auf jeden Fall jemanden dann verfrühstückt, so zwar immer so eingepackt in irgendwie Zeitungen, aber das sind ja dann trotzdem. Na gut, ich meine, wer schon Jurassic Park gesehen hat, der hat schon.
Das ist es.
Also.
Ja, da kriegt man es noch viel offensichtlicher serviert. Ja, wie auch immer. Also ab 12 ist, kann man sich schon mit der Familie angucken. Ja. Ja.
Also ab 12, ja, aber ich glaube viel jünger. Also auch von der Thematik her, ich glaube, das funktioniert nicht.
Ja, du bist der Familien-Daddy, ich vertraue da deiner Meinung.
Ja, ich bin jetzt gerade bei Harry Potter und meine Tochter wird 8 und 1 und 2 habe ich noch gemacht, ab Teil 3 hatte ich Bauchschmerzen.
Ah, mit den Dementoren bei 3 schon.
Ja, 2 ist schon hart.
2 ist schon hart,
also die Extended Cut ist richtig. Halt auch.
Genau, mit der Katze und so, ne? Naja, da gibt es schon ein paar Szenen, die schocken. Ja. Ja, wie mochtet ihr den Film oder eben vielleicht auch nicht, Dennis?
Ja, für mich war es ja eine Erstsichtung. Mhm. Ich kannte auch damals Little Shop of Horrors, habe ich zuerst gehört in Method Man's Lyrics beim Song Blackout mit Redman. Ja. Method's Little Shop of Horrors. So, und da konnte ich noch nichts mit anfangen. Und da war ich auch noch nicht so cinephil veranlagt. Deswegen hatte ich den, ich wollte unbedingt erst das Original gucken, das habe ich dann damals auch gemacht und irgendwie habe ich es dann nicht geschafft, das Remake zu gucken. Und ich war die ersten 3 Minuten irritiert, weil Musical und irgendwie bunt und gut, Rick Moranis habe ich schon gedacht, dass es nicht bierernst wird, aber dann kamen die Folgeszenen und ich fand den Film fantastisch.
Mhm. Ja, geil.
Also es war irgendwie eine richtig gute Sichtung, die hat richtig Spaß gemacht. Ich war die ganze Zeit komplett involviert. Ich fand die Songs, glaube ich, alle geil, wenn ich so drüber nachdenke. Also ich wüsste keinen, ich jetzt sagen würde, oh, fand ich unnötig oder blöd, sondern ein paar hatten eher so einen Charakter, dass man irgendwie mitwippen oder mitsingen will. Weil gerade der Zahnarzt ist natürlich ein absolutes Highlight. Mhm. Vor allem, wenn er sich dann seine gesamte Lachgas Apparatur umschnallt und richtig abgeht. Macht schon ganz, ganz viel Spaß und auch die Leute in Nebenrollen zu entdecken, ist einfach nur eine Freude.
Ey, also ganz, ganz großes Kino. Der Titelsong hat auch so einen Ohrwurm-Charakter, oder? Also mir geht der Song auch immer noch ab und zu im Kopf rum.
Ja, und ich hätte mir voll gewünscht, weil dann auch so, ja, er hat wo er die Pflanze dann her hat, also dass sie nicht gezüchtet ist, sondern dass sie von so einem Chinesen hätte ich es voll geil gefunden, wenn es im selben Universum wie Gremlins spielen würde und dass derselbe Typ wäre und man einfach so 3 bis 5 Filme gehabt hätte, wo irgendwelche Leute was in diesem Laden kaufen, wo es dann komplett eskaliert. Hätte ich geil gefunden, aber auch so im Bombenfilm. Das war nur so meine Fanwunsch-Crossover-Theorie.
Ja, ich meine, der Film ist 40 Jahre alt, Alter, ja, und er wirkt halt, weiß nicht, er wirkt ein bisschen zeitlos für mich und werde mir den in Zukunft sicherlich immer mal wieder auch angucken. Und er lief ja auch nur offiziell etwas über 2 Wochen, bevor er dann an dem Sonntag, ich glaube, das war der 4. oder 5. Tag dieser Fantasy-Filmfestwoche, des ersten Fantasy-Filmfests in Hamburg 1987, da lief der dann schon. Und ich weiß nicht, das Programm, dazu komme ich vielleicht noch gleich, das ist schon irgendwie ein Film, den man da auch bringen kann, oder, Erik?
Ja, voll. Also das, weil das halt auch durch diese, also das hat so einen Crowdpleaser auch.
Ja.
So, ne? Also du hast halt ein bisschen Horror, du hast halt, das ist halt so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Also ich persönlich hätte jetzt das Gesinge nicht gebraucht.
Okay,
so,
ich wollte
halt,
dich auch jetzt gerade fragen,
genau, also, wie du ihn fandest. Also ich fand den auch wirklich gut und ich mag den so, aber das ist halt jetzt nicht meine Art von
Film. Ja, ist auch nicht so dein typisches Genre, was du täglich guckst.
Genau, also, aber dass jetzt mir ein Song im Ohr bleibt, glaube ich eher nicht. Mhm. Also maximal dieses Skid Row-Ding so, wo ich dann eigentlich Boss-Move wäre gewesen, hätten sie wirklich Skid Row genommen, aber
vielleicht etwas aus der Tonalität gerutscht.
Kann ja vielleicht nochmal ein Remake vom Remake geben.
Ja, nee, muss nicht. Also, aber das Schöne ist ja, dadurch, dass es halt so ein Puppeteer war, das merkt man ja auch immer wieder, auch bei diesen Filmen, die aus den 80ern sind und so, wo noch nicht so viel Computer getrickst wurde oder nicht ging oder mit irgendwelchen Farbfiltern gearbeitet wurde. Bei Predator waren es ja dann auch nur so Filter, um den halt unsichtbar zu machen. Dass das halt einfach weiterhin funktioniert im Vergleich zu Anfang 2000er CGI, was halt furchtbar gealtert ist. So, weil halt einfach du dann denkst, okay, wo bin ich jetzt hier gelandet?
Ja, auf einem
486er Computerspiel? Was soll das? Weißt du, so bin ich jetzt bei Wing Commander 4? Was so? Und das
geil.
Passiert.
Genau, ja. Das ist übrigens noch Pixelgrafik, das funktioniert ja für mich heute noch.
Ja, aber das ist halt, aber
für ich mich, weiß schon, was aber, du meinst. Also,
das funktioniert halt, weil es halt handgemacht ist.
Genau, weil es Charme hat.
Und weil es Charme hat und du halt siehst, okay, ja, das ist halt ein Animatronic oder das ist halt eine Puppe so, und aber das funktioniert halt. So, das ist halt, also guck dir jeden Hai-Film an, so, der jetzt draußen rumläuft, wo das halt, das Vieh halt computeranimiert ist. So, das wirkt halt in 5 bis 10 Jahren billig und dann ist es nur lustig, wenn es absichtlich billig gemacht wurde, aber sowas wie den weißen Hai kriegt keiner hin.
Ja.
Weiter so, ne? Also mit so ein bisschen Pappmaché und so. Das wirkt einfach anders und das hat einfach automatisch mehr Charme, weil da halt einfach wirklich Arbeit drin steckt.
Viel Arbeit, wie man an der Pflanze sieht, Alter.
Ja. Und diese Modelle oder geschaffene Objekte hatten ja dann auch immer eigene Namen noch. Also der weiße Hai, das Modell hat ja auch einen Namen. Ein CGI-Objekt wird es niemals kriegen, sodass sich da irgendwie Legenden drum ranken können. Das macht es nochmal doppelt charmant für mich.
Na, noch nicht. Wenn die KIs die Weltherrschaft übernehmen werden, dann werden sie ihren CGI-Äquivalenten natürlich auch Namen verpassen, liebevolle Namen. Ja, werden sie
nach arbeiten und nach ja gerade dran.
Wenn sie nach und nach uns Menschen ausradieren, werden die CGI-Effekte nochmal gefeiert.
Meinst du, Skynet hat gewonnen, sagst du?
Skynet ja, auf jeden ist Fall. Arbeiten. Ist dabei. So, der erste Terror-Cyberangriff ist gekommen. Skynet kommt.
Was denkst du, warum Dennis und ich gerade so viel Folgen aufnehmen, ja? Weil wir jetzt noch schnell Input.
Bevor es im Bunker geht. Also.
Genau.
Ja.
Bevor die KI uns übernimmt.
Was ihr nicht wisst, die beiden sind eigentlich Prepper.
Oh ja.
Genau. Ach scheiße, ich muss noch in den Pool das Wasser rausgießen und Bier reinfüllen, ja. Ja, okay, aber ich höre raus, du kannst trotzdem was mit dem Film anfangen.
Voll. Auch. Also das ist okay. Also wirklich ein guter Film.
Ja.
Also ich weiß jetzt nicht, ob ich unter 12 denn jemanden geben würde, aber ab 12 kann man das schon machen.
Ja,
so. Und definitiv. Also,
okay.
Also sollte man, glaube ich, noch, ich würde sogar fast so weit gehen und sagen, den noch eher als das Original, weil ich glaube, das Original, da musst du wirklich Bock drauf haben. Und wenn du wissen willst, wo es herkommt, okay, den kannst du aber eigentlich gefühlt jedem zeigen und der wird bei 90% der Leuten funktionieren.
Ja. Und ich muss halt sagen, also ich konnte mich an einiges nicht mehr erinnern. Viel kam dann aber halt wieder hoch an auch Inhalt vom Film, während ich ihn geguckt habe. Aber vor allem das mit den Songs. Auch wenn man vielleicht kein Musical-Film ist, ey, gib dem Film eine Chance. Die Songs sind wirklich eingängig, die sind sehr cool geschrieben. Wie gesagt, gab hier eine Oscar-Nominierung dann auch. Ich habe noch mal kurz aufgeschrieben, wofür da Howard Ashman, der das Drehbuch geschrieben hat, zusammen mit Komponist Alan Menken nämlich auch nominiert war, dem nicht auch zusammen Ariel die Meerjungfrau ja, Songs geschrieben und waren dafür nominiert. Schön und das Biest und Aladdin.
Und
eine
Meer.
Ja. Genau. Schön und das Biest und Aladdin. Ja, also die wussten schon, glaube ich, sehr gut, wie man Songs schreibt. Und irgendwie mit diesem Horror-Unterton und diesem Underdog-Unterton, ja, finde ich das geil. Kann ich mir auch heute sehr gut geben. Jo, also ich habe viele Herzen für den Film und anscheinend das Kinopublikum auch, ja. Budget lag nämlich bei 25 Millionen Dollar geschätzt, das ist jetzt nicht so gering, hat aber knapp 40 Millionen eingespielt, also hat sich auf jeden Fall gerechnet.
Ist das jetzt schon bereinigt oder ist das der alte Wert von früher gewesen?
Du stellst Fragen, ich vermute, das ist
ich habe jetzt mal den Lee gemacht.
Ich wollte gerade sagen, richtiger Lee-Move.
Ja, ja.
So quälende
hast
Fragen
du,
stellen.
Hast du eine IMDb Pro-Lizenz?
Nein.
Ja, nee, dann ich
können
auch
wir
nicht.
Das nicht beantworten. Ja, ja. Okay.
Wir können, ich kann gleich rüber dackeln, während du deinen Film besprichst, dackel ich mal rüber zu Lee. Ey, Lee.
Kannst du mal gucken. Ja,
ja, ich habe mir gar nicht so viel, ich habe mir eigentlich kaum Trivia Facts rausgeschrieben, weil IMDb ist voll davon. Ich war überfordert, ja. Ich habe aber den halben Audiokommentar von Frank Oz zum Director's Cut mir angehört. Und ja, da kommt halt vor allem auch viel Liebe zum Detail rüber und vor allem auch, wie viel Bock die Schauspielenden, die dafür gecastet wurden, dann auch hatten. Allen voran Rick Moranis, der sich einfach wahnsinnig gefreut hat, der auch wirklich aufgegangen ist und unglaublich viel für die Produktion insgesamt getan hat. So, das kam sehr sympathisch rüber auf jeden Fall. Und für Dennis habe ich noch mitgebracht, weil das Szenenbild ist schon ja auch, ne, wirkt. Das hat nämlich Roy Walker inszeniert, der einen Oscar gewonnen hatte damals für Barry Lyndon. Ja, als Danny Kubrick-Fan für dich habe ich diesen Fakt einfach noch mitgebracht.
Sehr schön. Der Name sagte mir auch gerade was. Irgendwie hat da was geklingelt.
Ja, ja, bei mir nicht. Ja, Barry Lyndon habe ich aber auch schon lange nicht mehr gesehen, leider. Werde ich mit Sicherheit mal demnächst mit Natalie aufarbeiten, weil die den noch nicht kennt. Ansonsten, ja, ich mache nochmal kurz den Sprung in den Rahmen unserer heutigen Episode zum Fantasy-Filmfest. Er lief halt auf dem ersten Hamburger Fantasy-Filmfest 1987 und zwar dort genau am 31. Mai. Das war 1, 2, 3, 4, der fünfte Tag, ja, der fünfte von... am sechsten Tag, Entschuldigung, am sechsten Tag von genau, also am Abschlusstag, da war das aber dann der zweite Film, der da lief. Eröffnungsfilm war am Mittwoch It Came From Beneath the Sea, ja, Ray Harryhausen, und von dem liefen so einige Filme auf dem Fantasy-Filmfest. Das war kein Ray Harryhausen-Special so offiziell, jedenfalls sieht man das da nicht in dem Programm so betitelt, aber es wirkt schon so, dass es da zumindest ja einen der Organisatoren, ein großer Ray Harryhausen-Fan, der da ein paar Filme untergebracht hat. Ansonsten liefen aber auch ein paar bekannte Filme, auch ältere. Ja, ich glaube, das für das erste Mal wurden halt einfach auch, ja, Hauptsache repräsentativ für dieses Festival.
Das ist tatsächlich ein paar Mal noch passiert. Also wenn man so retrospektiv so durchgeguckt hat, dann ist das halt, also ich glaube auch einfach, weil die Veröffentlichungen damals ja auch anders waren.
Klar.
So, ne? Also ich meine, wenn überleg doch mal, wenn früher ein Film ins Kino gekommen ist, wie lange das gebraucht hat, bis man eine physische VHS hatte.
Ja.
Und wie lange es dann gebraucht hat, bis der vielleicht irgendwann mal im Fernsehen gelaufen ist.
Genau.
Dann hat sich irgendwann das Pay-Per-View dazwischen geschaltet, so, dann gab es irgendwann das auf Premiere, dann hat es nochmal, dann hat es irgendwann mal eine Verleihfassung.
Ja.
Also dass das damals hat es ja Jahre gebraucht.
Voll. Also da auch 87, gerade, also höchstens mit VHS-Kassette, wie du schon meintest. Der hat doch mal zufällig im Fernsehen.
Ja, oder dann doch das Master angefragt irgendwie, dass er irgendwie, also oder halt eine Kinokopie angefragt. Aber dass manche Filme haben ja auch einen US-Start gehabt und dann Jahre später erst nach Deutschland gekommen.
Ja.
So, und dann auch nur.
Und es gab halt auch nicht so viel damals an Veröffentlichungen, die relevant gewesen wären. Ne?
Absolut.
Also ist ja nicht so wie heute, dass du eine Masse an unendlich vielen hast, wo du sagen kannst, okay, ich suche mir jetzt aus 2 Millionen Filmen 20 aus, sondern damals hast du halt versucht, das zu kriegen, was überhaupt rauskam.
Ja.
Und das war, glaube ich, auch noch, glaub, das war ja auch gar nicht der Ansatz des Festivals. Also habe mich jetzt nicht drüber informiert, denn wir haben ja auch leider mit keinem, also doch einmal hatte ich mit einem von denen gesprochen, so, der saß mal im krass bösen Wolf mit in der Kneipe, so, das war ziemlich lustig, wenn du ihn sonst immer nur auf der Bühne gesehen hast. Aber ich glaube, der ist auch nur vom Berliner Team, ich weiß gar nicht, ob der da rumfährt.
Der mit der Brille und?
Der Ältere.
Ja, ja.
Der,
weiß ich, wie du meinst.
Ich habe den Namen leider nicht parat. Auf jeden Fall ist es halt damals halt so gewesen, die haben sicherlich geguckt, okay, was könnte halt funktionieren.
Ja,
ich meine,
klar.
Wenn du so siehst, was hier bei dir drin steht, The Changeling, so, das sind halt einfach das,
genau, also,
das Original
die
von
Fliege
The Fly. Genau.
Von 58, absolut.
Also da waren schon ein paar Brecher für die damalige Zeit dabei. Und vielleicht auch für Leute das erste Mal überhaupt die Möglichkeit, diesen Film so sehen zu können, weil der vielleicht
absolut.
Noch. Also,
und die Bandbreite aber auch geil ist, ja. Hier war noch ein Star Trek 4 dann am Start, den ich persönlich ja auch total feiere.
Was war das? Zorn des Khan? War das jetzt? Nee, das ist der
Ich glaube,
das
hier ist auf der Erde mit den Wahlen.
Ja, okay.
Ja, den mochte ich irgendwie schon immer. Ich habe irgendwie ein totales Herz für diesen
Star Trek. Geraden Nummern sind auch immer die guten. Das ist ja das Grundgesetz bei Star Trek.
Ja, stimmt. Ja. Ey, und ich meine, von welchen Preisen sprechen wir hier? Gut, jetzt Inflationsbereich, ich habe natürlich andere Preise und so weiter. Aber damals hat eine Karte, auch abhängig von Uhrzeit und Tag wahrscheinlich, entweder 6 oder 7 D-Mark gekostet. Liebe nach 2001 Geborenen, das entspricht ungefähr 3 bis 4 Euro. Ja. Also ein Witz.
Wir sollen uns noch nicht mehr zurückerinnern. Macht nur Kopfschmerzen.
Ach, bei einer Retrospektive dürfen wir das doch vielleicht. Doppelprogramm, ich weiß gar nicht, was das hier heißt. Wahrscheinlich hat man da 2 Filme zum Preis, für einen anderen Preis bekommen. 9
mit war das sogar Little Shop of Horrors.
Ja, vielleicht war das
ein Double-Feature.
Das war ja dann dieser Sonntags-Kino-Brunch-Preis mit 15 Mark.
Ja, aber vielleicht hast du ja zwei, wenn du 2 geguckt hast.
Achso, wenn du kein Essen und Trinken haben wolltest,
ja,
sondern lieber verdursten wolltest nach dem zweiten Film. Ja,
du kriegst kein Brötchen.
Genau. Zeig dein Ticket. Nee, du kriegst kein Sandwich. Ja, stimmt, das kann sein. Eröffnungsfilm war eben It Came From Beneath the Sea. Abschlussfilm war The Dunwich Horror. Den kenne ich noch nicht. Habt ihr den gesehen?
Nein.
Den habe ich noch auf der Liste stehen, weil das ja auch eine
Lovecraft-Verfilmung ist.
Geschichte
genau.
Ist.
Tja, Dennis, wenn wir einen zweiten Teil dazu mal machen sollten, vielleicht hat die Erik auch Bock, ja, zu Lovecraft, dann werden wir den sicherlich ins Programm packen.
Aber oder? Da muss ich noch ein bisschen nachholen, da habe ich noch ganz schön viel Lücken.
Okay.
Also viel gesehen, wenn man das nicht weiß, dann am Ende wieder zuordnen kann, dass es doch irgendwie auf Lovecraft basiert, aber ich bin jetzt nicht der Obernerd,
ja,
was das angeht.
Ja. Waren wir ja auch nicht, wir haben uns ja da auch eher mit neu beschäftigt oder in Teilen neu beschäftigen können.
Ja.
Ja, Punkt. Gut, habe ich noch irgendwas zu dem Film, was ich loswerden will? Nö, eigentlich nicht, außer Punkte. Wollt ihr noch was loswerden zu Little Shop of Horrors?
Nö. Ich nicht.
Gut, dann hau ich Punkte raus. Die sind nämlich insgesamt ziemlich gut. Bei IMDb eine 7,1, bei Letterboxd kommt er auf 3,9 und ich bin bei 8,5 mit dabei.
Das gibt's doch gar nicht. Ja, ich auch.
Ja,
du auch, sehr schön.
Na gut, dann ich auch.
Sehr schön.
Das geht ja schon wieder gut abgesprochen losgefühlt.
Ja. Züge kommen später.
Genau.
Ja, stimmt, der Zug kommt später. Aber jetzt nehme ich euch erstmal mit in die 11. Ausgabe des Fantasy Filmfestes. Damals war es Fantasy Filmfest, 11. Ausgabe, internationales Festival für Science Fiction, Horror und Thriller. So. Das heißt, alle, die in den letzten Jahren immer ganz viel geweint haben, dass jetzt plötzlich koreanisches Kino mit Thrillern dabei ist, das ist schon länger her, dass das so ist. Liebe Nörgelkultur, dass nicht nur Horror läuft. So, das Festival lief über meinen 11. Geburtstag, denn es ging vom 20. bis 27. August und es war damals dann im Royalpalast Berlin, unterstützt von der UFA Theater AG und wurde von TV Spielfilm präsentiert. Das ist doch genial. Also es war echt irgendwie ein Ding. Und die Berliner Zeitung war auch noch dabei.
Ich habe ja immer zur TV-Movie-Fraktion gehört. Aber ich war damals ein paar Mal im Royalpalast. Erik, wie sieht es bei dir aus? Irgendwann so 90er Jahren?
Auf gar keinen Fall. Ich bin 86er Baujahr. Frag mich doch bitte nicht, wo ich in den 90ern war. Also bis ich 3 war oder 3,5, habe ich auf sowas geguckt.
Ja, ja,
das war grau und wenn ich zu dicht rangegangen bin, wäre ich erschossen worden. So. Also. Oder meine Eltern, die mich da hingeschoben hätten. So, ne? Also das ist halt, also keine Ahnung, frag mich bitte später. Das kam alles viel später.
Okay.
Ja. Wer den Royalpalast nicht kennt, der war im Europacenter am Breitscheidplatz. und hatte zu seiner Eröffnung die weltweit größte gekrümmte Projektionsleinwand. So. Also es war ein gigantisches Kino, ja, als man das mal gebaut hat.
Ja, da ist auch so eine, ich glaube, da ist so eine ewig lange Rolltreppe auch hochgefahren. Nicht mit dem gekrümmten Kinosaal, aber ey, ich habe da Starship Troopers gesehen damals, als dem Kino lief.
Ach, cool.
Ja, Mann.
Ja, und du hast ja eben erwähnt, was das zur ersten Ausgabe vom Fantasy Filmfest kostete. Hier hat die Inflation aber schon kräftig zugelangt. Wahrscheinlich lag es auch am neuen Kino, denn als das erste war noch in Hamburg im relativ kleinen. Das, glaube ich, danach ist in die Markthalle umgezogen. Und hier kostete eine Einzelkarte, dann kam auch ein bisschen auf den Saal und die Uhrzeit an, aber 12 bis 16 D-Mark. Und die Dauerkarte, gab auch ein Shirt dazu, lag aber auch schon bei 250 D-Mark, also auch ein recht stattlicher Preis. Mhm. Und Erik hat es gerade schon erwähnt, der Eröffnungsfilm war Scream. Also auch
schon ziemlich geil.
Ein Brett von Filmen. Und der Abschlussfilm mit Doberman ist jetzt auch keiner, der unbedingt von schlechten Eltern ist. Und der genießt ja auch einen gewissen Ruf, wie auch immer man ihn dann finden mag.
Ja, du bist aber nicht mit guter Laune nach Hause gegangen.
Ja, das glaube ich auch. Ja, aber dafür hatte das Festival hier, und das ist, glaube ich, ist ein paar Mal passiert, aber in der Masse ist mir das nicht aufgefallen bei der Durchsicht. Hier gab es relativ viele Retrospektiven. Dann einmal gab es 100 Jahre Dracula, da lief dann der Hammer Dracula von 1958 mit Christopher Lee und Bram Stokers Dracula. Dann gab es die Hommage-Serie an Peter Jackson mit Braindead, Meet the Feebles, Bad Taste und Heavenly Creatures, was auch unfassbar ist. Das ist schon richtig krass. Und bevor ich gleich dazu komme, welchen Film ich gepickt habe und warum, dann lief außerdem noch Gross Point Blank, Black Mask mit Jet Li, Kazam mit Shaquille O'Neal. ist aber geil irgendwie.
Wieder nochmal Peter Jackson, The Frightness. Ne? Ist ja auch Peter Jackson.
Ja, stimmt.
Ja. Humanoids from the Deep lief noch. Leider nicht der geile von 1980. Hatte ich erst gedacht, dass der da auch noch lief. Mhm. Das wäre dann richtig cool gewesen. Und dann hat sie noch sowas wie Henry, Portrait of a Serial Killer 2, Wax Mask, Leichenlust und Männerfrust. Für mich ein absolut geiler Titel.
Ja,
kenn den Film, aber noch nicht.
Shit.
Ja, hab schon irgendwie Bock.
Ey, das können wir doch machen. Fantasy-Filmfest-Auswertung mit Filmen, die uns vorher so gar nichts gesagt haben.
Die geilsten Titel.
Ja, aber dann müssen wir auch gucken, was man wirklich davon bekommen kann. So, ne? Das ist, weil ich glaube nicht, dass du alles davon jemals, also dass da irgendwas, also da gibt es bestimmt einen großen Prozentteil, der niemals physisch irgendwo greifbar ist.
Das ist sehr gut möglich, ja.
Wir lieben Herausforderungen.
Ich habe da mal durchgeguckt und ja, da sind schon ziemlich viele Sachen dabei, da sagt einem das auch nichts, deswegen habe ich dann immer dahinter geschrieben, und viele mehr, weil, naja, es gibt einen ganz großen Pott an Filmen, die einem nichts sagen. Aber gerade bei dem Fest hier ist ein riesiger Block drin, der einem was sagt, nämlich die Dario Argento-Retrospektive. Und hier wurde gezeigt, Opera, Vier Fliegen auf grauem Samt, Two Evil Eyes, Die neunschwänzige Katze, Stendhal-Syndrom, Suspiria, Tenebrae und den Film,
den ich heute mitbringe. Ich dachte,
auch,
das ist so das Porno-Remake.
Und den Film, den ich heute mitbringe, ist Das Geheimnis der schwarzen Handschuhe.
Yeah.
Oder The Bird with the Crystal Plumage, wie im Internationalen heißt, oder L'Uccello dalle Plume di Cristallo. Das ging deutlich flüssiger, als ich erwartet habe gerade.
Ja.
Ja, ist super, weil es mir auch ein bisschen peinlich ist, dass ich deinen Fluss unterbrochen habe mit diesem dämlichen sexistischen Joke.
Ich habe dabei einen Ständer, weil es dieser Film ist. Deswegen passt das schon. Denn ich bin ein riesiger Dario Argento-Fan.
Ja.
Ich finde, und ich glaube, bei Erik bin ich mir eigentlich auch sicher, dass er auch dazu zählt, dass er Dinge von ihm doch durchaus mag.
Ja, ja, das stimmt schon.
Ja.
Aber ich habe mich doch schwerer getan, als ich dachte, mit dem, den du gepickt hast.
Okay.
Leider ja.
Ja. Ich habe irgendwann mal angefangen damit, und ich glaube, es ist Alessandro und den Filmfressen zu verdanken, dass das passiert ist. Die haben nämlich irgendwann mal eine Folge zu Giallo gemacht oder zu Gialli. Und danach haben wir so ein bisschen angefangen, da zu sichten. Und dieser Film, und da komme ich gleich mal vielleicht drauf, warum, wenn ich die Geschichte erzähle, wird bei mir immer einen Stein im Brett haben, weil er beim ersten Mal so funktioniert hat, wie er funktioniert hat. Mhm. Der kann auch nie nochmal so funktionieren. Aber das Das ist so ein bisschen was, das hat jetzt ein Suspiria zum Beispiel nicht, den kann man immer wieder gucken, das funktioniert trotzdem, aber dieser Film wird nie wieder so funktionieren wie beim ersten Mal, deswegen werde ich das bei meiner Punktevergabe auch berücksichtigen, weil ich werfe ja auch nicht den üblichen Verdächtigen vor, dass ich das Ende kenne, deswegen da kann der Film ja nichts für, dass man ihn nur einmal gucken kann, deswegen hat er trotzdem seinen Stellenwert.
Obwohl das ja nicht neu ist, das hat ja Bava auch schon gemacht. Also das, was der Film macht.
Ja, aber ich finde, der ja hat noch ein bisschen was anderes gemacht. Da komme ich aber später mal zu. Ja, ist ein Film von 1970. In der FSK 16 versehen, geht 96 Minuten, hat ungefähr 500.000 gekostet, aber so ganz so genau weiß man das ja damals
Dollar,
alles nicht.
Dollar, nicht italienische Lira damals.
Ja, dann wäre er sehr, sehr günstig gewesen. Aber wirklich, dann wäre er richtig günstig gewesen. Ja, 2 Euro hat dieser Film gekostet. Basiert
hatten
auf einem...
Hatten wir mal wegen Dario Argento, ich bin ja auch großer Fan. Nicht unbedingt von den neueren Dingern, ja, die er dann irgendwann ab Ende der 90er oder vielmehr 2000er rausgebracht hat. Aber ab irgendwann habe ich Profondo Rosso gesehen. Quatsch, nicht Profondo, doch Profondo Rosso. Mhm, Alter, ich habe gerade einen Hänger. Wie heißt denn mal der? Porco Rosso ist der Studio Ghibli-Film.
Ja.
Profondo Rosso fand ich übertrieben geil, auch wegen allem Möglichen. Und habe dann ziemlich direkt danach Phänomena geguckt, war auch nochmal absolut begeistert. Suspiria kam erst ein paar Jahre später und konnte noch Natalie dafür begeistern. Mit der hatte ich dann auch 4 Fliegen auf grauem Sand geguckt und ich war irgendwie der irrige Annahme, dass das Geheimnis der schwarzen Handschuhe, den kannte ich schon, dass das ein Film ist, den ich mit Natalie gesehen habe und hatte irgendwie dummerweise aber die Story von 4 Fliegen auf grauem Sand im Kopf. Naja.
Ja, bei dem kann man sich immer merken, das ist der mit Bud Spencer, wo er mit Halleluja eingeführt wird. Ja,
stimmt.
Ich liebe die Szene. Ja. Aber ansonsten ist das schon eher einer der Schwächeren. Guess hat ja gerade vor ein paar Wochen, wenn ihr das hier hört, Profondo Rosso mit Alessandro zusammen rezensiert. Deswegen passt das ganz, ganz hervorragend. Ich habe Suspiria in unserer 2-jährigen Folge dabei gehabt. Also die großen Argento-Wochen bei den Banausen, könnte man beinahe sagen.
Ja. Und was ich eigentlich gerade kurz erzählen wollte, entschuldige Dennis, ich war ja, glaube ich, das dritte Mal in Rom und habe dann eben auch das Dario Argento Museum besucht, was nichts anderes ist als so ein Shop oben. Alter, du kannst da 1000 Sachen entdecken. So ein alter Ladenbesitzer, der wirklich bis an die Altbaudecke nach ganz, ganz oben irgendwelche Verkaufsartikel gepackt hat. Ja? Wahrscheinlich muss man mit dem stundenlang quatschen, um auch wirklich die Hälfte zumindest so halb mal zu Gesicht zu bekommen. Aber der hat dann eben Eingang zum Argento Verlies Museum, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Das heißt dann, glaube ich, 3 Euro oder so. Ja, ein Witz. Dann kommst du halt in so ein kleines Kellergewölbe und dann sind da eben Dario Argento nachgeahmte Szenerien, so ein Kerker-Verlies und so weiter. Und ist schon sehr, sehr sympathisch. Ich mochte das sehr. Also, falls ihr in Rom seid und eine Stunde über habt, ja, lohnt sich. Und Filmfan seid, ja, lohnt sich. Düst da gerne mal hin. Dann
könnt ihr auch gleich noch in den Profondo Rosso Laden Shop reingehen, denn der lohnt sich ebenfalls.
Ach, es gibt extra einen Profondo Rosso Laden, ne?
Ja, da gibt es ziemlich viel Filmstuff auch zu Star Wars und sonstigem Kram. Also,
geil.
Der ist nicht billig, der Laden, hat auch viele Bücher, aber ist schön.
Cool.
Kann man gut machen. Genau, ja. Das Geheimnis der schwarzen Handschuhe ist, ja, einer seiner ersteren Filme, also aus seinem Frühwerk 1970. Basiert ganz, ganz lose auf einem Roman, The Screaming Mimi, die schwarze Statue in Deutsch, von Frederick Brown. Das heißt, ja, lose schon. Ich habe den Roman nicht gelesen, ist aber trotzdem, Dario Argento hat daraus ein Drehbuch gemacht. Und ich habe den Film leider noch nie in der deutschen Synchro gesehen, denn die Hauptrolle wird von Rainer Brandt himself synchronisiert. Irgendwann werde ich das nochmal nachholen müssen. Ich habe jetzt die Arrow-Disc gesehen, da ist natürlich keine deutsche Synchro drauf. Mhm. Was aber auch nicht schlimm ist. Aber irgendwann werde ich das mal nachholen müssen. Ja, und worum geht es hier? Wir haben ja immer wieder so ein, was so oft in Jolly der Fall ist, jemand kommt von außen in eine fremde Stadt und hier haben wir einen amerikanischen Schriftsteller, Sam Delmas, der wird gespielt von Tony Musante. Und der wird Er läuft so durch die Straßen und geht vor so einer Galerie her und sieht dann irgendwie in der Galerie zwei Gestalten, eine in einem Regenmantel mit einem ganz in schwarz, und eine Frau in einem weißen Kleid, wo es zu Handgreiflichkeiten kommt und auch ein Messer gezückt wird. Und die Frau wird angestochen und verletzt, aber er geht dann da so rein und man muss sich so vorstellen, es sind so zwei Glasscheiben und er geht so durch die erste, steht dann vor der zweiten und dann schließt sich hinter ihm halt die andere Glasscheibe und er ist quasi da drin eingeklemmt und
sagt
zum Zuschauen verdammt. Also er hängt quasi in so einer Schleuse fest.
Ja. Aber es ist halt auch optisch so geil gemacht, ne? Weil es ja so eine Galerie ist und irgendwie passt dann dieses logisch schwachsinnige, also eigentlich schwachsinnige Konstrukt, Schleusenkonstrukt, passt dann aber auch irgendwie wieder, finde ich, ziemlich geil, weil es eben so Galerie und künstlerisch
angehaucht ist. Vielleicht hat der Raum Überdruck und der soll da drin bleiben, so, genau. Dass da kein Staub reinkommt.
Genau,
so.
Die Kunst, die da produziert wird, entsteht immer in dieser Schleuse.
Ja, ja. Nein, aber
Das kann tatsächlich mit Staub zusammenhängen, also
ja. Dass die Galerie selber quasi Überdruck hat.
Und 1970, ja. Alter, du siehst doch da die Gegenden, wo die, oder die Schauplätze, wo die anderen alle hausen.
Sorry.
Ja, alles gut. Ja. Ich freue mich über deinen logischen Erklärungsversuch. Das ist ja das Geile bei Jolly. Ja, da braucht man gar keine Erklärung.
Da braucht man gar keine Logik. Ja.
Genau. Nee, meistens, wenn man miträt, kommt man sowieso nicht drauf. Deswegen ist da mit Logik oft nicht ganz viel. Und hier, ja, das Opfer ist die Frau von dem Galeriebesitzer, nämlich Monica Ranieri. Die überlebt das Ganze aber. Und laut der Polizei, die dann auch am Tatort irgendwann eintrifft, die denken natürlich erstmal, okay, wir befragen mal den Sam. Und er erfährt dann quasi, dass die denken, dass es ein Serienmörder ist, denn es gab schon ein paar mehr Fälle, bei denen sich Ähnliches zugetragen hat. Und er wird dann aber relativ schnell auch von der tatverdächtigen Liste gestrichen und macht sich dann aber selber auf die Suche danach, weil ihm das Ganze dann doch keine Ruhe lässt. Er schwebt aber dann auch immer mehr im Rahmen seiner Recherche, wie es dann ganz klassisch ist, dann irgendwo selber in Gefahr. Und er und seine Freundin, die da in einer Wohnung leben, die werden dann auch in ihrem Apartment bedrängt und angegriffen. Und man geht halt quasi mit Sam dieser Recherche nach und zwischendurch sieht man dann immer wieder diverse Mordsequenzen oder Versuche. Und was ihm aber nicht aus dem Kopf geht, ist, dass er die ganze Zeit das Gefühl hat, er hätte was übersehen. Er müsste sich an irgendwas erinnern, was er gesehen hat, was er aber in seinem Kopf nicht mehr zusammenbekommt. Und jetzt, ohne zu spoilern, das, was bei mir beim ersten Mal die Magie ausgemacht hat, ich habe, als ich das Ende gesehen habe, ganz fest geglaubt, dass ich das am Anfang des Filmes auch gesehen habe. Es hat also bei mir den Effekt gehabt, dass er geglaubt hat, dass in seinem Gedächtnis was fehlt, dass mein Gehirn rekonstruiert hat, dass ich das, was ich am Ende sehe, am Anfang auch schon gesehen habe. Und das hat für mich das Ganze irgendwie so fantastisch gemacht. Deswegen hatte ich auch bis zu der jetzigen Sichtung im Kopf, dass man das am Anfang sehen kann. Das stimmt ja aber gar nicht. Aber dass er das schafft, rechne ich ihm sehr hoch an.
Ja, lustigerweise meinte Natalie dann auch bei der Szene, wer es aus ihrer Sicht ist, ja. Oder wer, als dann das erste Mal jemand umgebracht wird danach, ja, da meinte sie, aber das ist doch das und das. Ja, wir wollen hier, glaube ich, gerade spoilerfrei bleiben. Ja, deswegen,
ja bei dem Film
auf jeden Fall. Ja.
Ja, also von daher, ja, nicht ganz so wie bei dir, Dennis, aber ich kann es nachvollziehen, ja, dass es anscheinend da was mit
und es war nicht so, dass es bei mir 20 Jahre her ist, sondern das ist vielleicht 4 oder 5 Jahre her. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da erst 4 Filme in meinem Leben gesehen hatte. Aber irgendwie hat mir mein Gehirn da so einen Streich gespielt, dass ich wirklich geglaubt habe, ich habe das gesehen. Ich habe es nur nicht wahrgenommen. Und dachte, krass, wie der da mit der Wahrnehmung gespielt hat, ist ja fantastisch. Und das schaffen andere Filme mitnichten, weil ich da sehr schnell drauf komme, was da los ist. Und deswegen weiß ich gar nicht, was dieser Film damals mit mir gemacht hat, dass das so geklappt hat. Dementsprechend fand ich den natürlich auch brillant. Es gab eine Zeit, da war das wahrscheinlich mal mein liebster Argento. Das hat natürlich Suspiria einkassiert, den ich ein bisschen später gesehen habe. Alleine technisch kassiert Suspiria den ja locker ein. Hier ist natürlich Später hat man Goblin, hier hat man noch den großen Ennio Morricone als Composer am Start. Also auch durchaus was, was nochmal dafür spricht. Bisschen untypischer für ihn, aber trotzdem.
Eigentlich nicht, wenn man die Art von Filmen betrachtet. Was hat er schon auch bei anderen Filmen dann immer mal wieder
gemacht? Ja, so in der Zeit schon gut. Da war er noch eher so für Western verbucht.
Nee, da gab es auch schon andere Filme, wofür er einen Soundtrack gemacht hat. War nicht nur Western.
Ja,
war
die gab es ja, aber er war ja eher so der gebuchte Mann für
den. Ja, ja. Also er wurde bekannt für die Western-Scores auf jeden Fall.
Ja. Und hier hört man dann mal, dass er auch mehr kann. Das, wenn man das nicht eh schon weiß durch andere Filme, dann also macht er auch schon gut. Klar kann man hier wie bei jedem Giallo mit den Schauspielern Probleme haben, dass hier und da irgendwie was unrund sein könnte oder.
Ach, ich weiß nicht. Mir haben die alle gut gefallen. Du hast teilweise da so eine krassen Fressen gehabt, die so gut gepasst haben.
Ja. Vor allen Dingen auch Mario Adorf. Ne?
Ja. Also Mario Adorf, fantastisch.
Ja.
Genau. Eva Renzi ist toll. Susie Kendall finde ich auch gut. Die mag ich auch eigentlich immer.
Es gibt hier schon echt gute Leute. Gut gespielt.
Ja. Aber es
Mario
wird welche
Adorf
geben.
War wirklich krass. Also.
Ja gut, aber der war ja damals auch gebucht für, also auch in dem Bereich. Das war ja dann, ich meine, letztendlich, ich finde es halt krass, dass man damals schon, aber das hast du ja heute auch so, diesen, du erkennst ja den Gap zwischen einem US-Film und einem deutschen Film oder einem europäischen Film und einem US-Film, dass da irgendwie ein Gap ist. Das hast du in der Musik halt auch, dass da irgendwie es ganz, ganz wenige gibt, die das halt schaffen, das zu überwinden, dass so. Und aber ich glaube, damals waren die ja noch in Europa noch viel mehr unterwegs. Also
total.
So, ne?
Das hatte eine eigene Qualität, finde ich. So. Eine eigene Ästhetik. Gerade die italienischen Streifen aus diesen Jahren da, ja. Das war schon, die hatten im Vergleich zur amerikanischen Produktion ein deutlich geringeres Budget. Aber das, was die halt da gemacht haben, auch mit den etablierten Filmproduktionsstätten und Filmproduktionsfirmen, mit um Cinecittà herum, das war schon grandios, finde ich.
Außerdem war ja Argento sowieso in Deutschland ganz schön verbandelt. Also es waren ja viele Co-Produktionen.
Ja,
so,
stimmt. Ne?
Also ich meine, Suspiria fängt halt irgendwie gefühlt in
ist in Nähe München, genau.
Irgendwo an.
Phenomena spielt in der Schweiz und so. Ja,
also so ein bisschen.
Schon,
Das waren halt damals auch viel so Europa-Produktionen, wo dann Franzosen dabei waren, Spanier, Italiener, Deutsche und alle in einen Topf geworfen und alle übergedappt, bis der Arzt kommt. Aber irgendwie hat das eine magische Faszination für mich, dieses Kino, weil es ein anderes Kino ist und weil es so fremd und gleichzeitig vertraut wirkt, aber so besonders gemacht ist, wo man sieht, okay, hier waren Leute dabei, die hatten unendlich Bock drauf, das zu machen. Da war man klar darauf fixiert, dass man das kostendeckend macht, aber jetzt nicht so studiomäßig, hier muss der große Gewinn hinterstehen, klar sollte da was bei rauskommen, aber jetzt nicht darauf angelegt, sondern einfach auch mal Dinge versucht und Dinge so stehen lassen, wie sie sind und
auch gerade
das schätze ich sehr am europäischen Kino zu der Zeit.
Und ich finde halt den Übergang total spannend, aus den 60er Jahren rein in die 70er. Der Film ist von 1970, dann auch für manche Aspekte vielleicht eine Koryphäe, weil das halt auch irgendwie die Freiheiten, die viele Menschen da halt für sich, egal auf dem sexuellen Niveau, auf dem künstlerischen Niveau, das war halt, finde ich, ein sehr spannender Übergang in dieses Jahrzehnt der 70er Jahre, wo halt auch filmisch ja immer sehr viel ausprobiert wurde und auch gerade in Europa. Und weiß nicht, ich mag den Film sehr, weil der da eben auch viel macht. Und irgendwie wirkt es halt für mich auch ein bisschen, ist ein Film mit Ecken und Kanten für mich und der auch so ein bisschen dreckig halt wirkt. Und gerade bei so einem Giallo macht das ja, glaube ich, auch viel aus.
Ja, klar, die Atmosphäre ist voll. Also wenn das so eine Hochglanzproduktion wäre, ich weiß nicht, ob das funktionieren würde.
Ich glaube nicht.
Also das muss, das passt auch genau in die Zeit und ich glaube, das kannst du auch nicht mehr so wieder kreieren in der jetzigen Zeit. Das wäre alles viel zu digital dafür, das Filmkorn, das müsstest du zu Tode filtern, damit das halt irgendwie aussieht. Und durch diese ganzen Slasher-Horror-Filme, die diese ganzen Tropes ja quasi mit übernommen haben, dass man dann halt irgendwie nur eine Hand sieht oder irgendwie eine Lederjacke oder irgendwie ein Messer. Das ist ja einfach zu Tode schon durchgespielt worden. Und wenn du das jetzt siehst, halt, wo das herkommt, also wenn du jetzt damit anfängst, brauchst du halt wahrscheinlich einen Moment, um reinzukommen, um das zu verstehen, weil du das halt alles schon tausendmal gesehen hast, aber halt in dieser Hochglanzvariante. oder halt auch in der B- und C-Variante, wenn du dann noch weiter absteigst. Aber da, wo es halt dann herkommt, so diesen Switch wieder zurückzukriegen, wenn du keinen, also wenn du nicht wirklich Interesse daran hast, kann das echt schwer werden, weil du musst dich darauf einlassen können.
Ja. Ja, und gerade hier, so, ich meine, Argento war ja so ein Ziehsohn oder beziehungsweise Bava war ja so ein bisschen sein Mentor und Blood and Black Lace 6 Jahre vorher entstanden und dann legt er hier das als Regiedebüt hin. Das ist schon cool. Und aus der Trilogie, wo man ihn ja so ein bisschen reinschreibt, weil das alles Tiernamen sind, dann kam ja noch die 29 Katze und 4 Fliegen auf grauem Samt. Überall ist halt ein Tier drin. Hier ist es ja der Pfau quasi auf dem Cover. Voll geil übrigens, das Cover.
Das Cover ist der Arrow-DVD, meinst du?
Oder ja, dieser Kristallschwanz da, das sieht so geil aus, das Bild. Und für den ersten Film und dann den Auftakt für die Überleitung, die er geschaffen hat in den moderneren Giallo. Er hat dann ja auch gleichzeitig nochmal den Sargnagel quasi selber dann reingehauen mit Tenebrae. Irgendwann kam danach zwar noch was, aber das war schon so der Peak. Und das war das, hat Alessandro super gesagt, das war so das Scream für die Giallo. Als er auch selbstreferenziell dann wurde, aber hier hat man halt den ersten und hier merkt man schon, was Dario Argento, dass er in dem Fach halt echt was kann und hier was geschaffen hat, was auf mich eine magische Anziehungskraft immer hatte. Also Giallo sind etwas, gucke ich so gerne. Kann ich nicht immer gucken, aber wenn, dann gucke ich das mit so viel Liebe, weil ich daran fast alles toll finde. Ja, und hier auch noch, kommt für mich auch noch die Szenerie dazu, weil gedreht in Neapel, das unter anderem ist auch immer irgendwie eine schöne Sache. Man, auch italienische Filme, man merkt immer so diesen Flair des Landes einfach damit reinspielend. Und finde ich cool. Ja. Lief auf dem Fantasy Filmfest damals, einen Tag vor meinem Geburtstag, am 25.08. um 18.15 Uhr. nicht im Hauptsaal, sondern im Royal 3 und da lief halt diese ganze Retrospektive. Wenn man den sehen möchte und man möchte nicht die Arrow Disc, dann gibt es natürlich auch noch einige Mediabook-Auskopplungen, da weiß Dave wahrscheinlich wieder mehr.
Ja, so gut kenne ich mich gar nicht mit den Auswertungen aus, aber ich habe mir dann halt mal die 4K-Auswertung im Mediabook von NSM Records, dem österreichischen Label, gegönnt. Ja, ist nicht günstig. Wenn ihr eine gute Blu-ray-Auswertung habt und auch da nachvollziehbarerweise knauserig seid, wahrscheinlich reicht die auch aus. Ja, also die 4K-Scheibe, ich habe jetzt keinen direkten Vergleich mehr irgendwie auf Bilder nochmal im Nachgang angeguckt, sondern halt mir den Film jetzt frisch als 4K-Scheibe angeguckt. Wirkt ein bisschen aufpolierter gegenüber einer Blu-ray-Auswertung. Also da ist jetzt nicht nochmal wahnsinnig viel rausgeholt werden. Also konnte nicht mehr rausgeholt werden. Ja. Ja.
Hier würde ich sogar sagen, wenn ich die Wahl hätte und man würde mir eine VHS geben, würde ich die vorziehen. Ja, will gar nicht, dass das ein 4K-Look kriegt.
Aber apropos VHS, da kommst du dann halt wieder in den Bereich der geschnittenen Fassung, weil die deutsche VHS-Fassung ging ja dann zum Beispiel nur 85 Minuten bei PAL-Geschwindigkeit. Und auch die deutsche Kinofassung war ja etwas geschnitten.
Ja, aber für die Bildqualität würde ich das vorziehen, weil das irgendwie den Charme des Ganzen echt unterstützt. Ich fand es auch witzig, dass er damals im deutschen Verleih halt ein Teil der Edgar Wallace-Filmreihe wurde.
Ja, voll, absolut. Irgendwie passt so halbwegs. Ich finde schon.
Ja, ist ja ähnlich wie mit den Italo-Western, die alle dann Django wurden. hat man damals gesagt, Edgar Wallace hat funktioniert, genau. Rein damit.
Genau. Ey, aber vielleicht hättest du es ja dann anders wahrgenommen, diese erste prägnante, relevante Szene auf VHS-Kassette. Ja,
vielleicht. Also ich kann auf jeden Fall, das ist so ein, davon gibt es nicht viele Filme, bei denen das so ist, aber ich werde mich immer an die erste Sichtung erinnern.
Ja, cool.
Und wie das gewirkt hat, das habe ich manchmal aufgrund eines Kinoerlebnisses, weil ich es irgendwie in einem krassen Saal gesehen habe oder die Stimmung darin besonders war. Oder der Abend an sich besonders war, aber hier habe ich es einfach, weil dieser Film so eine, oder wie bei After Sun, wo ich einfach geweint habe, ohne dass ich wusste, wieso, hat dieser Film mir einfach irgendeine Magie aufgebaut für ein gesamtes Genre und dafür werde ich ihm immer dankbar sein, das werde ich auch immer hoch anrechnen, ansonsten mag ich den Film aber auch trotzdem. Ja, Erik, du hattest eben erwähnt, dass du den etwas anders wahrgenommen hast, als du ihn im Kopf hattest.
Ja, also er ist immer noch guter Film, also um Gottes Willen. Also es sollte gar nicht so böse klingen, wie es wahrscheinlich geklungen hat. Aber ich habe mich irgendwie schwerer getan, da jetzt wieder reinzukommen. Also genau das, was ich eben gerade gesagt habe, so, wenn man dann halt so viel Neues gesehen hat und gerade jetzt so, also ich hatte auch kurz vorher auch Obsession gesehen, ich hatte Backrooms gesehen, so, das sind alles so Sachen, die das waren dann nicht so förderlich, weil du hast ja irgendwie so nach was Neuem irgendwie gelächzt, weil dieses Genre ja doch sich sehr wiederholt in letzter Zeit und da nicht so wahnsinnig viel Interessantes Neues kam und ich wirklich gerne Horrorfilme gucke oder auch Thriller gucke und das war alles so irgendwie alles so eins, auch durch diese ganze, was dann auf den Streamern kommt, das dann eher so B- und C-Ware, die dir dann so vorgesetzt wird als Hochglanzproduktion so und dann guckst du das und denkst so, ich will meine Zeit zurück. Und sich dann wieder zurück zu besinnen und zu sagen, okay, ich habe jetzt mal das Handy beiseite gepackt, ich gucke jetzt halt wirklich diesen Film, dieses, ich scroll jetzt halt nicht die ganze Zeit nebenbei und dann in diesen Film wieder reinzukommen, habe ich im Moment gebraucht und ich habe, glaube ich, einen Moment zu lange gebraucht, um es wirklich genießen zu können jetzt, aber ich habe den Film tatsächlich in guter Erinnerung, aber ich muss Dennis halt recht geben, der funktioniert halt genau einmal richtig gut, so mit dem Bang und beim zweiten Mal ist, du weißt, was passiert und das kann man dem Film nicht vorwerfen, nimmt aber einem irgendwie doch was raus.
Ja. Ja, das stimmt. Da würde ich zustimmen. Ich habe ja vor ein paar Jahren, war ich ja mal begeistert, weil dann ja Dario Argento mit Occhiali Neri, ich glaube, die ist wie Dark Glasses oder so. Ja, ich glaube schon. Müsste so vor 3-4 Jahren gewesen sein. Hat er ja nochmal einen Giallo-Versuch gewagt.
Ja, ja, ich erinnere mich.
Habe ich mir voller Vorfreude angeguckt und der ist, ja, nee.
Nee, der lieber dann die alten Schinken nochmal gucken,
ja, wo man. Klappt weiß, nicht nochmal und sieht auch zu gut aus. Also da fehlt halt so der. Ja, das ist einfach nicht mehr dieselbe Welt und in der funktioniert das für mich irgendwie nicht mehr so, weil das Alte irgendwie weg ist und dann hast du so eine neuere Stadt und ein besseres Bild und irgendwie, weiß ich nicht. Hat nicht mehr geklappt. Leider. Ja. Ich würde mir mal wünschen, dass sowas wiederkommt. Und wenn es Menschen schaffen, dann auch gerne nicht das Korn hinterher digital drauflegen, sondern irgendwie versuchen, das noch geil zu filmen. Wenn man dann auch eine gute Idee für eine Handlung hat, dann umso besser. Aber sowas wie hier kriegt man wahrscheinlich schwierig nochmal. Deswegen schwelge ich gerne in dieser Zeit und deswegen habe ich mir dann auch ausgesucht und die Dario Argento Retrospektive von der 11. Ausgabe des Fantasy Filmfests obendrein. Habt ihr noch Ergänzungen?
Nope.
Gut, dann hau ich mal Punkte raus. IMDb ist bei einer 7,1, Letterboxd ist bei einer 3,7. Bei mir gibt es gut gemeinte und auch ein bisschen Tränen der Vergangenheit bedingte 9 Punkte.
Ich bin bei 8.
Ich bin auch bei 8. Das hören wir nachher auch nochmal in Verbindung mit Zügen. Habe ich schon ein Auge drauf geworfen.
Da braucht man den orangenen Button, wo wir zwischendurch auch das Zuggeräusch wieder mehr.
Achso.
Das hier? Ja, drück nochmal. Genau. Und nochmal. Und dann irgendwas anderes drücken. Keine Ahnung was. Nee, nicht Info. Ist egal. Weil das Au muss. Wobei das Au können wir eigentlich auch gebrauchen.
Ja, die meisten enden damit und in dem Film.
Aua.
Und da.
Also ich weiß halt nicht, was auf den anderen 4 Tasten passiert. Ich weiß halt nicht.
Was steht denn da auf dem Sampleboard? Da stehen auch irgendwelche Titel da drauf.
Nee, da stehen. Ja. Achso.
Hier auf der digitalen Anzeige.
Da steht was da. So. Ja. Villain haben wir noch, Robot.
Ach,
Megafon,
das sind die Stimmverzerrer, glaube ich. Drück mal bitte den lilanen Knopf und sag mal was.
Hallo.
Ich glaube,
die funktionierten nicht mehr. Das haben wir jetzt mal schon ausgetestet.
Okay,
anscheinend. Aber dann kannst du ja seinen drücken. Probier mal bitte den orangenen und jetzt.
Scheiße. Nimm ihm das weg.
Ja, ey, fuck. Ich will hier nicht umrucken, ja. Ich würde darauf hingehen, an den Kabeln nichts zu machen, weil sonst ist hier die Verbindung möglicherweise abgebrochen.
Aber
aus! Erik, aus!
Der
aus!
Hier ist noch eine zweite Seite.
Ja, das ist dann ein weiteres Sample.
Aber das war ja eigentlich, war es ja ein gutes Intro jetzt für Züge, denn, naja, jetzt geht's zu den Zügen. Und ich würde mal sagen, ich mache mal die Rahmeneinleitung gerne dazu, weil ich die gestern noch schön rausgeschrieben habe. Und dann schmeiße ich gerne den Ball einmal rüber. Denn irgendwie ist es ein bisschen gruselig. Wir hatten das erste Fantasy-Filmfest, das 11. Und jetzt kommen wir zur 22. Ausgabe. Also wir springen in 11 Schritten voran. Ist hier so ein bisschen wie bei Dark vielleicht.
Haben wir Schnäpse hier?
Eine andere Timeline. Ja, es wäre gar nicht schlecht. Mir wurde auch gesagt, die Folge, in der wir getrunken haben, war fantastisch. Wir sollten immer saufen. Ich weiß nicht, ob ich das als Diss verstehen soll. Naja, wir springen ins Jahr 2008. Das 22. Fantasy Filmfest vom 12. bis 20. August im Cinemax am Potsdamer Platz und im Kino in der Kulturbrauerei. Mm. Also da an zwei Standorten. Mhm. Hier war dann meine Einzelkarte bei 8 Euro, was sich ungefähr mit 97, mit 16 Mark dann deckt. Also da war es dann gar nicht so tragisch. Es gab eben da ein Horror Classics Double Feature, das kostete auch 8 Euro. Und in diesem wundervollen Double Feature gab es zwei Klassikerfilme, nämlich City of the Dead und Taste the Blood of Dracula, beide mit Christopher Lee. Also auch durchaus was Reizvolles, was wir hätten gucken können. Den Opener hatten wir eben auch schon, nämlich das war nämlich Eden Lake in dem Jahr. Mhm. Das Centerpiece des Festivals war Let the Right One In, also das Original, nicht der von Matt Reeves, sondern dieser hier. Und der Abschlussfilm war The Chaser, da haben wir die Koreaner. Genau, und hier gab es auch, passend auch dazu, einen Segmentblock, der hieß Focus Asia. Da lief sowas wie Afro Samurai oder Evangelion 1.0. Also, und noch ganz, ganz, ganz viele mehr, von denen ich echt wenig kannte. Hier gab es auch, das kennt ihr von uns, ein Director Spotlight. Das war der Film JCVD, also Jean-Claude Van Damme, der Film. Der war hier, Director Spotlight ist auch irgendwie absurd. Ja, der war aber, lief aber auch gleichzeitig im Fresh Blood Award. Leute, die heute dahin gehen, kennen das ja auch. Da füllt man immer so lustige Karten für Erstlingswerke aus. Da lief damals nämlich zum Beispiel auch The Strangers in dem Wettbewerb oder Hush oder JCVD. Mir eben erwähnt.
Oh ja. Jetzt hat er mir meinen Opener für meinen Film geklaut, aber schön. Ja, okay.
Ja, läuft. Und dann gab es auch, da schließt sich wieder ein Kreis mit Argento, es gab in der Midnight Madness Mother of Tears, The Third Mother. Mhm. Und wer die drei Mütter kennt man ja nun mal aus Suspiria. Mhm. Und Phänomena, ne? Nee, der andere. Egal. Dann lief darin noch My Name is Bruce, also der Bruce Campbell-Film. Dying Breed, Trailer Park of Terror und auch noch ganz, ganz viele andere.
Gab es da nicht auch, ich habe einen Moment zu lange gebraucht, gab es da nicht auch drei Mother-Filme von Argento? Ja. Waren noch auch drei.
Genau, ne? Deswegen meinte ich eben Suspiria gab es, dann noch einen und dann Mother of Tears.
Ja, plapper mal weiter, ich recherchiere schnell.
Ja, also da war auf jeden Fall was zu machen oder zu holen. Ich glaube, Inferno war der andere, ne?
Oh ja, das kann gut sein. Die Mütter-Trilogie.
Ja, ich glaube schon. Ja, Inferno ist der andere. Genau, nicht Phänomena. Ja, und außerdem lief hier
Horror Inferno von 1980 ist Inferno wahrscheinlich, ne?
Gehe ich von aus, ja.
Ja.
Du hast gegoogelt, dann google doch weiter.
Ja, google doch komm. Genau, ich lese mal das ganze Internet.
Frag doch mal Claude. Frag doch die KI.
Wer hat's geklaut?
Nee, Claude sollst du fragen. Die KI sollst du fragen.
Ja, und außerdem hatten wir hier auch noch eine ganze Menge anderer großer Filme. Als wenn Eden Lake, Let the Right One In and The Chaser nicht reichen würden, lief hier auch noch Oxford Murderers, Martyr.
Oh, den
auch schon krass. Mirrors mit Kiefer Sutherland, Trans-Siberian mit Woody Harrelson, Repo, The Genetic Opera lief hier, Waltz with Bashir, was eine krasse animierte Doku ist. Und der Film, über den wir jetzt sprechen wollen, ist der hat sich echt schnell rauskristallisiert irgendwie.
Ja, jetzt habe ich aber
Dave hat, glaube ich, auch nur für den gewotet.
Nee, das stimmt nicht. Also ich habe auch nicht? Für Kung Pao gewotet.
Ich wollte Eden Lake. Ich wollte Eden Lake tatsächlich. Ah. Weil der
hätte ich nie verkraft.
Eden Lake hatte bei mir damals einen größeren Impact als der tatsächlich. Aber dann ist halt jetzt Hammer Time.
Ich wollte einen nehmen, den ich noch nicht kannte. Und ich kannte den hier noch nicht.
Also
und
du wolltest kurz gucken, wie man Schnitzel macht, richtig.
Ja. Ja, lustigerweise habe ich erst vorgestern Schnitzel gemacht, ich war gerade irritiert.
Sehr gut.
Und schön Fleischhammer dabei verwendet, ja. Ich wurde schon von meiner Schwägerin ermahnt, ich möge doch vielleicht nicht ganz so laut kloppen, weil nebenan im Schlafzimmer, ich hatte bei denen gekocht, weil die haben da zusammen Familie gegessen und dann, ich kenne, also oben waren auch hier Kartoffeln, schöne richtig deutsche Küche am Sonntag, Bohnen am Start und Kartoffeln und Bratensoße hat meine Schwägerin aufgesetzt, ja man, sowas gibt's ab und zu da in dem Haus bei uns, ja. Und ich habe die Schnitzel klein und weich geprügelt, während nebenan im Schlafzimmer mein 2,5-wöchig alter Neffe geschlafen hat, ja. Der durfte sich schon mal an diese typischen Hausgeräusche, kann er sich schon mal gewöhnen.
Das Schnitzelklopfen.
Genau.
Und irgendwelche Schreie von seltsamen Filmen, die Onkel Dave guckt.
Oh.
Mal sehen, ob Dave dann auch, also wir haben ja da hier, bei dem Film spielt ja jemand mit, der hat mal die schnellste gelbe Karte ever bekommen, so eine 3 Sekunden auf dem Spielfeld. Vielleicht schafft es Dave da auch dann beim nächsten Mal, wenn er dann zu laut ist beim Schnitzelklopf.
Wahrscheinlich. Optimistisch, dass der Kleine schon sehr früh auch nach Schnitzel ruft. Ja, ey, meine Nichte, die wird jetzt nächsten Monat 2. Das ist, also ich witzel schon immer. Ich kann nicht, dafür kann ich nichts. Ja. Aber ich witzel immer, dass sie bestimmt Fleischfachverkäuferin bei Kaufland oder irgendwo in der Metzgerei wird. Ja, also, dass die an Wurst wegfuttert. Also, liebe veganischen und vegetarischen Zuhörenden, ja, macht euch keine Sorge über den mittleren Fleischverbrauch in Deutschland. Meine Nichte hält den noch aufrecht.
Ja, sag ihr mal, dass dafür Tiere sterben. Ich glaube, dann hört sie damit auf.
Ja, ey, das ist ja so ein Thema für sich, ja. Ihre Mutter, meine Schwägerin, die kann das ja auch nicht sehen, wo sowas herkommt. Und ey,
Das ist so ein Stadtproblem, glaube ich.
Ja,
dass es immer so quadratisch abgepackt kommt und deswegen.
Ja, genau.
Und dass dann halt irgendwie dann das Schnitzel mal ein Gesicht hat, das interessiert immer keinen. Aber wir driften ab. Lass uns mal ein Auge auf den Film werfen.
Wobei, so sehr driften wir ja gar nicht ab, weil er da auch geschlachtet wird.
Also hier haben die Schnitzel auf jeden Fall ein Gesicht, denn wir reden über The Midnight Meat Train aus dem Jahre 2008. Hat auch einen schönen Übergang, den Dave gerade geschaffen hat, denn das NSM hat hier den Extended Director's Cut veröffentlicht.
Genau, und für den hatte ich gewotet, weil ich ihn noch nicht kannte, aber Erik, du kanntest ihn offensichtlich schon.
Also ich habe zumindest den Film Uncut schon mal gesehen, habe aber jetzt einen Kalender. Oh Gott,
das geht doch nicht.
Okay, hab mir den jetzt aber tatsächlich dummerweise...
Wir dürfen nicht drüber reden, dass wir den Uncut, wie die Uncut...
Okay, Entschuldigung. Ist das,
nee, ich stell gerade die Frage.
Ja,
doch, wir dürfen den dann...
Nicht bewerben.
Ich weiß gar nicht, wo der eingruppiert ist, ich habe es, glaube ich, aufgeschrieben, aber eine Empfehlung dafür aussprechen, das ist sowieso die Frage.
Also ich habe, weil ich zu faul war aufzustehen, habe ich mir nochmal gekauft und habe mir die geschnittene Fassung gekauft. Dumm. so viel dazu.
Ich zu faul war aufzustehen.
Ich habe es aber leider zu spät gesehen und habe ihn schon gestartet, deswegen konnte ich nicht mehr zurückgeben bei Prime. Deswegen. Jetzt habe ich einen.
Schön so für 11,99 gekauft.
Nee, ich glaube 7 irgendwas.
Ach Gottes Willen. Ja, wissen wir jetzt also, was Erik sein Liegekomfort wert ist.
Ja, ja.
Aber die längere Fassung kanntest du ja schon.
Ja,
ist
ja,
doch okay. Jetzt du auch die
aber,
andere.
Aber ich habe den ja auf DVD. Das war ja quasi ein Upgrade jetzt, aber leider
geht's. Ach so, ja, okay. red dir das ruhig schön.
Dennis, kanntest du den schon?
Nein, für mich war es auch das erste Mal. Natürlich Fan von dem Autoren des Ursprungsmaterials, nämlich Clive Barker. Seine Kurzgeschichte auf Books of Blood und davon Fan, aber den Film der geisterte immer rum, so vom Namen her, auch weil dieser Name so prägnant ist, aber ich habe den noch nie gesehen.
Deswegen
habe ich für den auch gewotet.
Mir hätte der null was gesagt. Für euch Zuhörende, Dennis hatte einfach bei uns in den Chat so eine kleine Umfrage reingestellt mit einer kuratierten Auswahl an Filmen, die wir als Gemeinschaftsfilm bringen können. Und mir hätte der null was gesagt. Ich habe da nichts von mitbekommen. Ja, natürlich kenne ich Filme mit Bradley Cooper. Ja, und war dann überrascht, dass der da mitmacht. Und weil ich ihn eben nicht kannte, habe ich für den gewotet, aber eben auch für Kung Pao. Ja, und Kung Pao, ich hatte es Erik vorhin vor der Aufnahme kurz erzählt, hatte ich halt gewotet, weil lustigerweise, kein Scherz, 3 Tage vor deiner Umfrage, denn es hat mir ein guter Freund, die aussortierte DVD in die Hand gedrückt. Ja, ich hatte ihn also ziemlich präsent und den kannte ich auch noch nicht. Und hat, hab ja, wie wahrscheinlich alle wissen, Fable für asiatische Filme und auch gerade sowas.
Hast du den schon gesehen?
Nee, ich hatte gedacht, ich ziehe mir den noch rein, hab's aber dann in der Zwischenzeit vergessen und hätte aber auch eh keine Zeit gehabt, bis du der
aufkommst. Lass uns mal bitte dazu was machen, weil ich habe ultra Bock auf den Film.
Okay, cool.
Und ich weiß, wer diesen Film liebt und der möchte gerne mal wieder bei uns zu Gast sein.
Okay, sehr schön. Na, dann heben wir uns den dafür auf. Wunderbar. Danke für die Info.
Ja, und jetzt reden wir aber über Fleischklopfer, nämlich über Vinnie Jones, den alten Fußballgott, in der Rolle des Midnight Meat Train.
Schlechter.
Schlechters.
Der aber gar nicht so sehr die Hauptrolle spielt im Film, ja. Also Bradley Cooper ist so der besagte Mann, mit dem der Film auch einsteigt. Er spielt nämlich Leon Kaufman. Und das war so relativ kurz vor der Hangover, vom großen Hangover-Durchbruch, ja, wo ihn dann wahrscheinlich wirklich alle, auch ich, im Kino oder halt dann eben kurze Zeit später wahrgenommen haben, wo er dann ja wirklich einen Höhenflug hatte und ja, glaube ich, auch zum schönsten Mann der Welt und so weiter gewählt wurde und ja auch immer noch ordentlich Karriere macht im Filmgeschäft. Und weiß nicht, er spielt da auch schon irgendwie auf die Art und Weise, wie man halt kennt. Nur ist es halt ein Film gewesen mit deutlich geringerem Budget und vor allem eben so ein Slasher, wo ich ja rückblickend nie so einen Bradley Cooper irgendwie erwartet hätte. Aber für mich machte das da okay. Also ich kann mit dem in dieser Rolle auch durchaus was anfangen.
Ja, also
wie ging es euch?
Mir, also ja, aber der hatte doch nochmal so einen Film mit irgendeiner Droge oder so, wo der ja auch so.
Genau, ja.
Limitless.
Ja,
Limitless.
Ja, richtig. Also, das ist ja, also, er hat ja schon immer irgendwie so ein bisschen auch so dieses Genre nebenbei bedient. Also, ja. Mal, ich würde jetzt auch Hangover mehr als Genre-Komödie, die ist halt nur durch die Decke gegangen, weil das ja nur auch voll drüber war. Aber, ja, gut, aber war doch ein guter Einstieg. Ich meine, gut, er hat dann halt mit Vinnie Jones einen ziemlich wortkargen Gegenspieler.
Er sagt also glaub, ein Wort, willkommen.
Ja, willkommen, ja. That's it.
Ja. Und hier haben wir ja auch auf dem Regiestuhl einen spannenden Posten, finde ich.
Ja.
Irgendwie. Also wir hatten ihn ja in unserem Godzilla-Special mit Final Wars, Ryohei Kitamura. Und ich habe von dem leider noch nichts anderes gesehen, deswegen war ich aber auch auf diesen Film gespannt, weil ich kenne zum Beispiel Versus und so noch nicht.
Ah, den habe ich mal.
Aber
und irgendwie geistert dieser Name Kitamura immer so ein bisschen in Horrorkreisen rum, aber ich kannte halt nur Godzilla von ihm, was ja, naja, irgendwie ist
wir es haben ein Monster-Horror. Wir haben auf dem Fantasy-Filmfest auch noch einen von ihm gesehen, oh. Das so mit dem Stacheldraht, oder? Dieses, war das nicht er auch? Oder?
Hab ich den gesehen?
Let me check this.
Wie heißt denn der andere, mit dem er so seinen Durchbruch hatte? Utsumi, wie heißt der nochmal?
Azumi gab's noch, Azumi, Downrange gibt's noch, No One Lives, Nightmare Cinema versus...
Ja, No One Lives kenne ich, das ist ja mit... wie heißt der? Das ist ja das Serienkiller-Ding.
Ach so, Luke Evans meinst du?
Luke Evans, okay. Genau. Warte.
Okay, da. Ja, ja, lass dir Zeit. Okay,
jetzt muss ich mal kurz googeln.
Was du meinst.
Erzähl mal
ja, wir waren ja von Godzilla Fan von dem Final Wars, den fanden wir ja ganz gut, wenn ich mich recht erinnere. Mhm.
Deswegen, der ging lang, aber der war schon optisch ziemlich geil. Hat Laune gemacht. Ja, und
Versus steht noch auf meiner Watchlist.
Deswegen. Ah ja. Ja, das ist aber ewig her, dass ich die mal gesehen habe. Das war ja, glaube ich, auf der Welle, so Battle Royale und so weiter, ne? Ist der dann auch so danach veröffentlicht worden, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, egal. Wollen wir hier noch ein bisschen was zur Story erzählen? Oder wie sieht's aus?
Kann ich kurz das Kitamura-Ding auflösen? The Price We Pay, den haben wir auch im Fantasy Filmfest gesehen, 2022. Mhm. Also zumindest Guess und ich oder Lee und ich oder wir zu dritt irgendwie. Auf jeden Fall, den haben wir auch besprochen. Das bin ich mir ziemlich sicher, dass der in der Liste steht. Und diesen Downrange hat er noch gemacht, da wo der Sniper quasi auf dieses eine Auto schießt aus der Wüste irgendwie die ganze Zeit. Also da sind schon einige Sachen noch gewesen, die man
von ihm kennen kann,
von den neueren und diesen No One Lives auf jeden Fall, weil der hat auch noch so ein, also den kennt man zumindest in Genrekreisen, weil der hat so einen Twist.
Hat. Okay. Ja, aber man kann schon sagen, dass er so ein Fantasy-Filmfest-Veteran ist. Also da liefen ja viele seiner Filme wahrscheinlich nicht so viele wie von Dupieux, weil er gefühlt hat er ja auch jedes Jahr einen, also es reicht ein oder mehrere, das reicht eigentlich für jedes Fantasy-Filmfest, kann Dupieux einen Film dazulegen. Aber Kitamura läuft auch recht häufig. Aber ja, Dave, hau mal gerne zur Handlung.
Ja, also wir folgen Tasten. Hier Lian, na, wie gesagt, gespielt von Bradley Cooper, durch New York, der nämlich Fotograf ist und einfach immer auf der Suche in der Stadt nach irgendwelchen Motiven. Er hat noch nicht irgendwie so diesen Durchbruch als Fotograf, hasselt da auch eher so ein bisschen rum in der gemeinsamen Wohnung mit seiner Partnerin Maya, die ihn auf jeden Fall sehr liebt und ihm da aber auch versucht, unter die Arme zu greifen, ja, mit Ideen, wie er vielleicht einen Durchbruch schaffen könnte. Und er ist da halt viel unterwegs, auch nachts, und ist dann eben in einer Situation, wo er dann hier einen U-Bahn-Eingang einsteigt, um da zu gucken, was da abgeht, folgt er halt einer Frau und bekommt halt mit, wie da so eine Gang die Frau halt aufmischt und eigentlich, ja, anscheinend ein bisschen mehr mit der vorhat, als erlaubt ist. Und er sie damit halt konfrontiert, er will sie halt offensichtlich aus dieser Situation retten. Und die Gang, die ihn da halt auch bedroht, darauf hinweist, ey Leute, hier ist eine Überwachungskamera, so, also passt mal lieber auf, was ihr hier für einen Scheiß abzieht. Die dann auch verschwinden.
Die Frau, wird in Berlin so nicht passieren.
Nee, da wird alles knallhart zu Ende durchgezogen.
Die treten die trotzdem vom Zug.
Absolut, absolut. Ja, die Frau natürlich total happy, dass sie da aus der Situation gerettet wurde, sich auch sehr herzlich bei ihm bedankt, in die U-Bahn, die da gerade eingefahren ist, dann auch einsteigt. Ich glaube, da wird noch so die Tür auch irgendwie aufgehalten, ne? Er sieht dann da, nimmt, glaube ich, jemanden, so einen Ring wahr von der Person, wie wir später erfahren, dem Schlechter, Mahogany, ja, oh. Vinnie Jones. Und fotografiert sie halt dann auch dabei, weil er denkt, ey, das ist ein geiles Motiv. Also davor die Szenerie mit der Gang fotografiert er halt auch. Und das dann auch Motiv, wo er ganz gut andocken kann bei so einer, was ist das, so eine Agenturchefin, ja, mhm, die auch ziemlich bekannt ist, bei der er dann einen Termin hat. Und er
Brooke
dann aber.
Shields, ey.
Brooke Shields, ja, Mann. Echt, ja.
Richtig krass.
Ich darf nicht so oft sagen, wenn ich eine Frau sexy finde. Auf jeden Fall liest er aber am nächsten Tag in der Zeitung, dass diese junge Frau, die er da eigentlich in der Situation gerettet hat, dass die verschwunden ist. Und irgendwie fühlt er sich da halt, ja, dem verpflichtet, dem nachzukommen und irgendwie halt von diesen, ja, fühlt sich da irgendwie auch diesen nächtlichen Szenerien in New York angezogen und fährt dann halt auch in diesen Zug mit und trifft da eben auch dann auf diesen Mörder, der die Frau abgeschlachtet hat. Wie war denn das dann? Ach genau, er kriegt dann halt mit, dass der Zug ja, glaube ich, eine andere Strecke dann fährt. Mhm. Und das ist so das Geschäftsmodell dieses Schlachters, dem er dann auch folgt. Ja, er will halt rausfinden, wer ist es. Er verfolgt ihn. Mahogany, also Vinnie Jones, kriegt es dann aber auch mit und konfrontiert ihn dann damit. Und dann entwickelt sich da irgendwie halt so eine Beobachtungs- und Aufspürungsbeziehung, würde ich fast schon sagen, zwischen den beiden. Ja, und es wird halt sehr viel geschlachtet. Warum, erfahren wir relativ später erst im Film. Es erfolgt auch einem höheren Zweck. Dass da geschlachtet wird und sehr systematisch geschlachtet wird, also wirklich sehr viel geschlachtet wird. Ja, also es wird dann immer, ist es der letzte Zug? Ich glaube immer so, entweder der letzte oder einer der letzten Züge, wo dann eben diese vermeintlichen Opfer, die halt sich freuen, dass sie nochmal diesen letzten Zug erwischt haben, dann Opfer werden und feinsäuberlich bearbeitet werden.
Kann man so sagen, ja.
Mahogany hat nämlich ein ganzes Set an Ausrüstungen zur Bearbeitung dieser menschlichen Fleischstücke dabei und tobt sich da dann eben auch aus. Und ja, der Film ist von, was war es, 2008, und da kam schon sehr viel CGI auch zum Einsatz. Ja. Also war schon eine Mischung auch ein bisschen aus praktischen Geschichten, aber sehr viel CGI. Und das hat mir leider ein bisschen so die Fahrt rausgenommen.
Der wirkt halt sehr digital.
Er wirkt sehr digital. Er hat halt auch einen krassen Blaufilter aufgelegt.
Ja gut, aber das ist ja so CSI New York Style, so, ne?
Klar,
das ist halt so dieses,
das passt dann auch, aber dazu ja. Mit dem massiven CGI hat mich ein bisschen, wie gesagt, so ein bisschen aus der Fahrt rausgenommen. Ich konnte sonst halt mit dem Film echt eine Menge anfangen, ja. Ist jetzt kein Mörder-Highlight, aber mir hat er schon immer wieder Spaß gemacht.
Ist nur ein Mörder. Ist nur ein Mörder, ja. Ja gut, also ja, also gehe ich mit. Also das ist jetzt, ich habe den also ziemlich nah an der Erscheinung, aber logischerweise noch nicht auf dem Fantasy Filmfest, weil da war ich noch nicht so. mein erstes kommt jetzt erst noch, aber auch so ziemlich danach. Also also ich habe den damals, glaube ich, in Österreich, darf ich das jetzt wenigstens sagen, gekauft. Also er ist über die Grenze gekommen, auf jeden Fall steht er in meinem Regal.
Oh.
Und hab ihn dann das erste Mal quasi da gesichtet, also weder irgendwie Kino-Release. Der hat ja sowieso so eine spannende Kinogeschichte, ne? Also dass Lionsgate den durch so einen Führungswechsel so mehr oder weniger fast begraben hat und der nur in so $1 Kinos mehr oder weniger so ausgespielt worden ist und davon auch nicht so viel. Und das hat den Film natürlich erst viel, viel später zu so einem kleinen Kultstatus verholfen, nachdem er dann digital oder beziehungsweise physisch für zu Hause quasi erschienen ist. Ja. Weil im Kino hat er natürlich logischerweise nicht funktioniert. Mhm. Und in seiner, ich weiß es nicht hundertprozentig, ich habe es jetzt nicht gegengecheckt, aber der hat auf jeden Fall, ich glaube in der ungeschnittenen Fassung hat er kein R-Rated mehr gehabt. Das war, muss NC-17 gewesen sein. Also kann ich mir beim besten Willen vorstellen, dass der da auch in Amerika einfach so durchmarschiert ist. Ja. Also ich hatte auf jeden Fall immer noch meinen Spaß damit. Mhm. Aber ja, die man muss so ein bisschen ausblenden, dass der Film halt leider nicht so wirklich schön filmisch ist. Der ist halt sehr steril. Mhm. Also in seiner Art irgendwie steril. Mhm. So, das ist halt.
Ja, ich weiß, was du meinst. Für mich war es halt auch durch diesen Farbfilter, dass er eben auch so steriler wirkt. Und dann auch durch das CGI wahrscheinlich, was dann
oder
weniger das warme Blut.
Blut war sehr dunkel. Nicht. Durch den Blaufilter war das halt alles sehr. Ja, es war alles da dann sehr dunkel. Da nicht so.
Hat ja auch zur Szenerie irgendwie gepasst, aber ja, irgendwie hat, ja, es ist schon ein guter Film, aber es hat halt auch, es war jetzt auch, ich glaube, insgesamt so von den Aspekten, die da mit dargestellt werden, war ja auch nichts Neues dabei. Also Slasher gab es ja da schon auch im Jahr, zum Jahr 2008 zuhauf, ja. Wenn man Bock auf Slasher hat, dann kann man sich den geben. Man muss aber, glaube ich, auch schon ein bisschen Fan dann von so einer Art von Film sein, um den Film überhaupt wahrscheinlich zu gucken.
Ja, außer du willst von Bradley Cooper oder von
Leslie
die Filmografie fertig machen, dann musst du den halt gucken. Oder Leslie Bibb.
Oh, ich bin so geil auf Bradley Cooper.
Oder Vinnie Jones. Der hat ja auch einige geile Filme.
Ja, das stimmt schon.
War schon
ey, und der spielt das ja auch hier geil. Ja, der passt ja perfekt in diese Rolle, finde ich, mit seinem Anzug. Und
eigentlich ist es die Rolle von 160 Sekunden, nur mit einem Fleischklopfer. So, ne? Also es ist halt irgendwie Sphinx, nur im Anzug.
Ja. Ja. Also kann man schon machen auf jeden Fall. Und gerade für mich ist es irgendwie ein guter Film für so ein Fantasy-Filmfest.
Ja, auf jeden Fall. Also da, ich glaube, dass der auch im Kino super funktioniert hat. Also ich wäre halt, wenn man jetzt so Mäuschen spielen könnte, glaube, das ist halt genau der Film, der dann halt ab einer gewissen Uhrzeit halt wirklich dieser Crowdpleaser ist. Ja. Und der natürlich in der Gemeinschaft nochmal anders funktioniert, als wenn du den halt zu Hause auf dem Fernseher guckst. So und ja.
Ich fand es halt auch geil, dass dann so, mich wundert das Ende halt nicht, dass die Story von Clive Barker kommt, so. Ich hatte kurz überlegt, ob ich es geiler gefunden hätte, wenn die das Thema, wenn die diese Figuren da nochmal mehr aufgegriffen hätten, um die es halt ja dann eigentlich auch geht, warum da gemetzelt wird und das, die Menschenopfer dargebracht werden. Ich fand es aber rückblickend gut so, wie es halt umgesetzt wurde. Also ich glaube, das hätte dem Film eher vielleicht geschadet, wenn sie da noch das Ding weiter aufgezogen hätten mit den Viechern. Ja. Ich kenne ja das Buch nicht, weiß nicht, wie weit es da geht.
Ist ja auch bloß eine Kurzgeschichte in diesem. Also ich habe es auch nie gelesen, dieses Books of Blood, Band 1.
Aber ich fand halt die Optik da geil, als es dann darum ging, wie sich da ich nenne es mal Welt eröffnet. Das fand ich dann halt wiederum geil.
Ja, ich fand nur krass, wie kompromisslos er dann am Ende war. Also das war dann halt so, und also dieses dann, wie es dann halt aufhört und so, das fand ich schon okay, da habe ich gedacht, krass, muss man sich auch trauen, das dann so durchzuziehen? Also das hat einfach, es war so, glaub sogar mit einer der ersten Filme, wo man das dann wirklich schon so wahrgenommen hat, wo du sagst, okay, das Ding hat, also weißt du, so, wo du dann sagst, okay, das ist jetzt nicht dieses Friede, Freude, Eierkuchen Ende, so, das, genau. Also das hat auf jeden Fall schon.
Und das rechne ich dem Film aber auch dann durchaus positiv an. Ja, hätte der da irgendwie nochmal die versucht, positive Kurve zu bekommen, weiß nicht, glaube ich, hätte den da nicht so geil gefunden. Ich finde die jetzt nicht auch mega geil, aber für mich hat es den Film auch nochmal leicht aufgewertet. Weil die CGI ist schon hart, jetzt knapp 20 Jahre später.
Und das verstehe ich halt nicht, weil man hat ja während des Films sieht man ja auch, dass sie es ja anders können.
Ja.
Es ist ja nicht so, also wenn es jetzt nur diese Digital-Gore-Kacke wäre, dann hätte ich gesagt, okay, sie haben es halt, sie ging halt praktisch nicht. Mhm. Aber sie haben ja beides gemacht und das raffe ich einfach nicht.
Genau, die haben ja unglaublich viel Gallonen an Kunstblut dafür durchaus verwendet.
Ja, schon. Ja. Aber ich glaube, diese eine spezielle Szene glaube ich nicht, dass sie die Practical hinbekommen hätten, so wie sie. Nee, also allein durch die Kamerafahrt.
Ja, du meinst, wo er dann nach unten guckt oder welche das Opfer nach unten guckt, weil die fand ich zum Beispiel geil.
Die, okay.
Ja, weiß ich nicht.
Also ich weiß nicht, ob sie das 2.8 noch, also weiß nicht, da wäre der Tom Savini dran gewesen, vielleicht. Das ist so irgendwie, also ich.
Oder Frank Oz, ja. Wir uns an die fleischfressende Pflanze zurückerinnern.
Ja, aber ich glaube, das war einfacher, das so zu machen.
Ja, klar, auf jeden Fall günstiger.
Zumal das ja dann im Prinzip sah das aus wie so PlayStation 2 Cutscene, so irgendwie, ne? Also hochgerendertes Videospiel-Ding, so. Das ist dann halt. Der Film hat halt schon wehgetan, aber jetzt zerstört es. Aber vielleicht ist es auch deswegen, weil wir halt heute auf 4K-Fernsehen gucken, das ist hochgerendert. So. Also wir haben ja nicht mehr dieses DVD und normale Röhre auf dem Player und so über Skat. Und weißt du, ich glaube, viel verliert auch dieses Hochaufgelöste.
Also ich glaube, dass halt viel auch damit zusammenhängt, dass sich natürlich CGI auch weiterentwickelt. Und knapp 20 Jahre war das noch eine andere CGI-Technik, als es heute ist. Und du siehst es halt mit den heutigen Seherfahrungen, erkennst du es halt noch zusätzlich. Ich weiß, was du meinst. Die Auflösung spielt mit Sicherheit da auch eine große Rolle. Aber ich glaube, das hat eben auch was mit der Weiterentwicklung von CGI.
Ja, aber ich meine, viele Practicals entlarvst du ja heute oder viele Tricks entlarvst du heute, weil du es halt einfach siehst, weil die das halt dann irgendwie nicht mehr so wegretuschieren können und du dann halt irgendwie die Drähte hängen siehst oder.
Ja, klar.
Oder, ich meine, guck dir Zombie an, wie blau die jetzt sind. So. Die sehen aus wie die Schlümpfe. So. Das ist halt.
Ja, das trifft ja auch eigentlich die Aussage, die Dennis vorhin gebracht hatte, ne, zu das Geheimnis der schwarzen Handschuhe, dass er denen eigentlich auch ganz gerne auf VHS geguckt hätte. Also, was dem Medium der damaligen, ja gut, 70er Jahre jetzt nicht, aber hier 2008 dann eher DVD. Gut, Blu-ray gab's da schon, aber es hätte halt zu dem Film wahrscheinlich auch besser gepasst, wenn man den einfach auf popeliger DVD geguckt hätte, um da nicht alles so offensichtlich zu erkennen.
Doch aufstehen, scheiße.
Ja, ich habe mir die Blu-ray gekauft, ja. Aber wobei, bei den NSM Records-Dingern liegt ja auch die DVD mit bei. Also ich habe ihn auch auf DVD. Aber ich weiß gar nicht, ob da beide Fassungen mit enthalten sind. Egal.
Müsste eigentlich, weil die ist ja indiziert worden.
Ja.
Das Einzige, was ich nicht rausfinden konnte, ob der sollte ja strafrechtlich geprüft werden nach 131, aber das Ergebnis sieht man halt nirgendwo.
Auch nicht auf der Spio-Seite?
Ich konnte es nicht finden, aber ist auch am Ende des Tages, also wenn es ein anderer Film wäre, wo es relevanter wäre, würde ich sagen, ja komm.
Ja gut, aber ich glaube, wenn Liste B, dann hätte es irgendwann eine Beschlagnahme gegeben.
Ja,
die gab es nicht, deswegen gehe ich eher von strafrechtlich unbedenklich aus und eigentlich dann auch ab 18. Und
wenn ich mir angucke, was jetzt so Terrifier-mäßig am Start ist, dann würde ich sagen, also kann man dann auch irgendwann mal lassen, wenn es eine Neuprüfung gäbe.
Ja, obwohl ich sagen muss, das ist aber noch, da gibt es immer noch diesen Unterschied, dass es halt bei Terrifier halt so drüber ist, dass du den, weil bis zum Ende von Midnight Meat Train weißt du ja nicht, dass das was eine Komponente hat, die das dann halt wieder so auflösen kann, dass das entschärft.
Ja, aber hier passieren ja auch Dinge, die sind ja auch extrem drüber.
Ja, schon, aber letztendlich siehst du halt wie in so einem 45 Minuten asiatischen Kandidaten, den ich halt auch nicht nennen darf, irgendwie halt jemanden, der halt einfach einen anderen Menschen zermetzgert. So, ne? Also du weißt ja, du hast ja diesen, diesen Twist, der das halt auflöst, der das quasi dadurch entschärft, dass es halt was eine Komponente bekommt, die nicht real ist, so, um das jetzt nicht ganz zu verraten, damit entschärfst du das ja, weil du es ja damit dann wieder eher in den Fantasy-Bereich drückst, als dass du jemanden, oder du guckst ja erstmal 90 Minuten lang jemandem zu, wie Leute einfach auseinander gehämmert werden.
Ja. In verschiedenen Räumen. Ja. Im Badezimmer, auf Toilette.
Ja. Also ich würde davon ausgehen, dass der, wenn er irgendwann zur Neuprüfung muss, dass das.
Ich würde auch mit einer 18er rechnen. Also ich glaube auch, dass der demnächst.
Ja.
Also wenn
aber 2008, 25 Jahre. War noch ein bisschen.
Er war erst 2017, also es dauert noch ein bisschen.
Achso, ja, das ist blöd.
Also die NSM-Scheibe ist betroffen.
Ja gut, aber prüfen Sie dann nicht das Erscheinungsdatum oder das Medium, wann es rausgekommen ist?
Also der wurde einmal 2012 einkassiert und dann 2017 nochmal. Also
ja. Genau, das wird ja immer pro Medium
wahrscheinlich release-bezogen.
Ja. Na gut, aber vielleicht drücken sie dann einfach, weil sie sagen, okay, jetzt gibt es hier wieder so 7 Exklusiv-Cover, dann drücken die es ja meistens dann trotzdem irgendwie durch.
Ja.
Oder
bei dem
halt
würde ich jetzt aber auch nicht sagen, dass das unfassbare, also
nee.
Wenn er da bleibt, wo er ist, dann kann er da von mir aus auch bleiben.
Naja. Also, ich löse mal kurz auf der NSM Records Mediabook-Geschichte ist auf Blu-ray sowohl der Unrated Director's Cut als die Kinofassung enthalten und auf DVD, der beiliegenden DVD ist der Unrated Director's Cut enthalten. Also, machen wir noch einen Filmabend irgendwann zur Neuprüfung dann bei mir zu Hause, ne?
Genau, vorher dürfen wir nicht. Ja, also er war auf jeden Fall im Rahmen des Festivals irgendwie eine spannende Sichtung, weil ich mir vorgestellt habe, okay, wie muss der so im Saal gewirkt haben? Und ich glaube, ganz geil. Ich weiß, ich habe gar nicht geguckt, in welchem Slot der lief, aber er dürfte relativ spät gelaufen sein.
Ja, schön zum Sonntagsbrunch.
Und 13 Uhr zum Brunch. Direkt nach dem Kurzfilm oder davor. Ja, der lief wahrscheinlich recht spät und da gehört er auch hin und da passt, da funktioniert er wahrscheinlich bei den Festivalmenschen auch. Hervorragend. Hätte er bei mir wahrscheinlich auch besser funktioniert.
Bei den Festival
so ist es Menschen. Für mich, ist ein okayer Film. Aber
die Festival-Menschen, ich mag den Begriff. Die sieht man sonst nie. Die sieht man nur einmal im Jahr, wenn sie zum Festival rauskommen.
Ja, aber
ist ja aber auch so, ansonsten sind die ja in ihrem Zimmer und gucken Blu-Rays und hören Metal.
Genau.
Ich sehe Erik, der steht nicht mal mehr auf.
Aber ich muss dazu sagen, so sehr ich die Leute ja vom Fantasy Film Fest schätze, so, aber es gab so 2-3 Situationen mit so, also jetzt nur auf Berlin bezogen, so 2-3 Situationen, wo ich in der Schlange stand irgendwie. Und ich war ja früher so eine Truppe, wo wir dann waren immer meine Tätowiererin und noch eine Freundin und nochmal ein Kumpel mit dabei gewesen, so irgendwie so die Truppe irgendwie. Und da waren schon Situationen, wo Männer dann den beiden Frauen doch immer zu nahe gekommen sind. Also in dieser Schlange. Immer diesen einen Schritt zu viel gemacht haben. So dieses, achtet mal auf euren Personal Space. Ich will jetzt nicht komplette Sozialkompetenz absprechen, aber da waren schon Sachen dabei, die hätten nicht sein müssen. Also das war so, aber das sind so die einzigen negativen Erfahrungen, aber die noch nicht mal ich machen musste, weil mich lässt ja alle in Ruhe, weil hier so, ne, weißer Mann so, aber so als Frau so, dann hast du dann doch mal auch mit da Typen zu tun, wo ich sage so, na, bleib vielleicht doch in eurem Keller. Leider.
Oder der Midnight Meat Train fährt vorbei und holt euch ab.
Das ist dann die U8 wahrscheinlich.
Ja, da haben wir ein paar U-Bahnlinien in Berlin, die dem entsprechen würden.
Gibt's dann
dass wir noch so ein Nebengleis finden irgendwo.
Du bist ja nicht nach Hamburg gezogen, du bist ja da immer noch in deinem Nest. Bei dir fährt
ja,
keine
ich
U-Bahn.
Bin immer noch U-Bahnlos.
Habt ihr eine Tram? Oder
nee, hatten wir mal, aber es ist lange her.
Ah ja, aber Buslinien gibt es wahrscheinlich.
Ja, einmal die Stunde.
Ja. Also, genau.
Vom
einen Dorf ins nächste.
Es ist eine Stadt, die kann man hervorragend mit dem Fahrrad machen.
Ja.
Ah, okay. Sowas wie Münster. So der Traum.
Ja, Freiburg im Breisgau. Ja.
Ja. Also hier geht gut mit dem Fahrrad.
Cool.
Ja, es spricht nicht für den Film, wie weit wir jetzt davon weggekommen sind.
Aber wir
mögen Punkte raushauen oder habt ihr noch was?
Nö, Budget können wir noch also ich meine, du hast ja schon irgendwie indirekt erwähnt, Erik, ja, ne, dass er einfach nicht an der Kinokasse ankommen konnte, weil er eben nur für wenig Geld, also für unteure Tickets in ein paar Kinos gebracht wurde.
Ja.
Da also nicht wirklich eine Chance hatte und sich dann halt erst später irgendwie da ein bisschen rehabilitieren konnte. Man merkt es dann am Budget, 15 Millionen Dollar und vor allem dem Ergebnis, was eingespielt wurde. Ja, also Box Office waren dann 3,5 Millionen Dollar. Das, ja, ist natürlich nicht pralle.
Nö.
Nee. Ich weiß auch gar nicht, ob der, also ich habe bei Letterboxd mal geguckt, bei den Leuten, die den so in meinem Umfeld kennen, es gibt ein paar, die finden den sehr gut. Aber ich weiß gar nicht um den Status dieses Films. Also ich glaube, den Namen kennen die meisten, aber ob den so viele gesehen haben, weiß ich gar nicht. Also klar haben die ganzen einschlägigen Horrorfilm-Podcaster den alle gelockt, aber darüber hinaus.
Ich sehe hier gerade die Trivia-Facts, Dennis, die du notiert hattest, möchte da nochmal zwei aufgreifen. Und zwar, das habe ich gar nicht, natürlich nicht wahrgenommen, dass Clive Barker auch ein Gemälde zur Verfügung gestellt hat, was dann eben in einer Szene bei der Galeristin, also Brooke Shields, dann auch zu sehen ist. Ja. Auf der Blu-ray ist ein langes Interview mit ihm drauf, vor allem, wo es um ihn als Maler geht. Und er zeigt dann eben auch etliche von seinen Kunstwerken. Und doch, ich mag den ja. Ich kann ja mit dem Typen was anfangen. Der auch wirklich viele seiner Gemälde zeigt und sagt, okay, das ist Schrott, das ist aussortiert, das ist ein Gemälde, da kann ich den Teil nochmal gebrauchen und werde wahrscheinlich übermalen und so weiter. Und das sind meine Highlights, das sind meine Lieblinge und so weiter. Ey, eine halbe Stunde macht er das. Also man kriegt wirklich viel zu Gesicht. Deswegen hat mich sehr gefreut, dass dann eben auch eins seiner Kunstwerke im Film zu sehen ist. Und viel lustiger fand ich es mir. Ich habe ja Silver Linings damals im Kino gesehen von 2012, wo er bekanntermaßen neben Jennifer Lawrence, Bradley Cooper die Hauptrolle spielt. Und die an einem Kino vorbeilaufen, wo dieser Film läuft. Das finde ich schon ziemlich lustig, ey.
Das hatte ich auch irgendwie hatte ich das auch noch nicht so wahrgenommen.
Damals. Ja, vielleicht ist das aber auch so im Augen. Also, ich glaube, jetzt, wenn du den nochmal gucken solltest, was bei mir wahrscheinlich noch Jahre dauern wird, so, dann guckt man da vielleicht nochmal genauer hin. Also, oder man legt ihn jetzt ein, um zu gucken, da.
Ja,
also
so. Ich reize schon ein bisschen, ne? Muss ich schon zugeben.
Ja, YouTube oder Google regelt das.
Wir fragen die KI, an welcher Minute und welcher Dings.
Genau, spiel mir das vor.
Na, das klappt ja meistens.
Der erfindet dann irgendwas. Leider. Dann zeigt er da Suspiria. Ja, der lief Suspiria im Kino.
Schön übergemalt. Das wäre auch witzig. Ich hoffe, irgendwann kommt mal ein Remake von dem Film hier raus. Von so jemandem wie David Pryor oder so, der dem ganzen den Gore ein bisschen rausnimmt vielleicht und ein bisschen auf das Mysterium dahinter eingeht. Denn ich glaube, hier kann man schon einen faszinierenden Film daraus machen, aus der Grundhandlung.
Ja.
Hier bin ich eher geht so gut unterhalten gewesen. Er hatte seine Momente.
Na, dann hau doch gleich die Punkte raus, lieber Dennis.
Jo, der ist bei IMDb bei einer spannenden 6,0. Bei Letterboxd mit 2,7 vertreten. Ich schließe mich mal IMDb an.
Ja, bei mir hat es für 6,5 noch gereicht. Kann ein bisschen mehr abgewinnen.
Ja, also ich habe ihn auch abgewertet, also vom Dings so, ich bin auch noch bei 6,5.
Naja, dann drück doch die Hupe.
The Fog.
Oh, das ist
falsch. Ja, das ist mein Kommentar zu euch.
Da überlässt man Erik einmal das Sampleboard und der klickt sich wild durch. Ja, jetzt
gerade 6.000 Mal gedrückt.
Nein, ich hatte vorhin umgeschaltet, um das nochmal zu testen mit dem. Oh, jetzt hab ich reingequatscht. Warte. Ich wollte das vorhin testen, was Dave gesagt hat, um das nochmal abbrechen zu können und bin dann einfach in dem Display weitergesprungen und hab's natürlich nicht zurückgemacht. Das ist natürlich blöd gelaufen.
Ja. Du wolltest doch einfach nur ein zweites Mal nochmal das Zug-Sample passend zum Film bringen.
Passend zum Film.
Kenn ich doch, Erik.
Aber passend zu meinem Film bräuchte ich ja jetzt dann tatsächlich irgendwie einen billigen Gin oder so ein Pontiac.
Tja, Chance vertan.
Chance vertan, ja. Aber der ist zumindest genauso wortkarg, zumindest ein Teil des
das
Films.
Das stimmt, ja.
Und der Film hat auch einen furchtbaren Farbfilter.
Ja, hat auf jeden Fall einen Farbfilter, ja.
Ja, da würde ich einfach direkt überleiten. Genau, also ich komme zu dem Fantasy Filmfest 2014, was auch mein erstes war, tatsächlich. Also mein erstes, wo ich live vor Ort war. Das war damals noch im Cinestar, muss das gewesen sein. Ich habe es nicht mehr genau prüfen können. Ich muss aber gleich nochmal reingucken. Das
Potsdamer
kann ich
Platz
noch...
oder wo?
Ja, ja, genau. Potsdamer Platz. Also, aber das war, also es ist immer so ein bisschen gesprungen. Das war halt, da, irgendwann war es halt in der Kulturbrauerei. Kurz vor der Corona-Zeit hat er dann das Kino ja zugemacht. Aber ich war die ersten Male da. Aber ja, ich, cool. Manche so, dann glaube die White Knights oder die Knights waren dann schon nochmal irgendwo anders. Also das war dann, das hat dann, ist dann schon immer so ein bisschen gesprungen. Auf jeden Fall lief da auch in dem Fresh Blood Award, für die, die es nicht wissen, das ist, dann hat man so einen Zettel gekriegt, wo der Fresh Blood drauf stand und man konnte dann immer so einreißen als Punktevergabe und hat die dann am Ende in so eine Box geschmissen und wurde es ausgezählt und am Ende des Festivals wurde dann halt der Sieger ernannt. Da lief halt dann der...
Ich kann dir bei den Kinos noch kurz zur Seite springen. Cinemax Potsdamer Platz und Cinestar Sony Center.
Ja genau, also im Sony Center. Also waren sie doch in zwei verschiedenen tatsächlich.
Aber da läufst du einmal über die Straße und dann bist du im anderen Kino.
Ja, jetzt gibt es ja nur noch das eine.
Ja, ja, damals meine ich. Ja.
Genau, also mein Film, den ich gepickt habe, ist Blue Ruin. Was mir dann tatsächlich lustigerweise aufgefallen ist, dass ich, lustigerweise nicht auf dem Fantasy Filmfest gesehen, aber schon mal gesehen.
Ah, okay.
Und den schon gelockt hat, aber völlig vergessen. Und tatsächlich war das Fantasy Filmfest, mein Status war auch ziemlich gut besetzt. Weil es lief What We Do in the Shadows. Wir hatten, jetzt ist mir meine Liste weggesprungen hier. Moment, sorry.
It Follows hatte man.
Ja, It Follows, genau. Wir hatten, Mann, das hatte ich doch von offen hier. Da waren wirklich einige gute Filme. Ich bin gleich soweit.
Ja. Metalhead war noch am Start.
Genau, Metalhead habe ich auch gesehen. Mann, weggesprungen. Mann, oh, einmal nicht aufgepasst. Weggedrückt.
Genau, wie bei Sableboard.
Einmal zu weit gedrückt. So, jetzt muss ich da
drin. Kann ich noch einen Anschluss machen? Ja. Ich habe Sonntag bei Hermann den von Hélène Cartet und Bruno Forzani den.
Wie heißt der?
Reflection in the Dead Diamond gesehen und hier lief The Strange Color of Your Body's Tears.
Ah.
Von den beiden. Die sind ja Style of a Substance Götter. Aber ich
Bruno,
liebe alles daran.
Bruno, was?
Forzani.
Also ich weiß, dass...
Es tut mir leid, ich bin einfach da hängen geblieben. Ich bin 46 Jahre alt und kann mich immer noch über Namen amüsieren, Personennamen.
Den eben habe ich verstanden, den verstehe ich jetzt nicht.
Nee, ist egal.
Bist du bei Vornhaut oder bei Fotze?
Ich halte lieber meine Klappe.
Genau, also ich weiß, dass ich damals diesen All Cheerleaders Die gesehen habe, der Babadook lief.
Die mag ich.
Gesehen habe ich What Do You in the Shadows, dann habe ich Honeymoon habe ich gesehen. Das ist ja mit der aus Game of Thrones, glaube ich. Der lief auch in dem Fresh Blood Award. Das war das mit dieser Alien-Geschichte, wo die ausgetauscht werden. Fand ich ziemlich cool als Genrefilm. It Follows lief, genau. Wir hatten
It Follows?
It Follows.
Ja, oh, den liebe ich ja. Den mag ich.
Dann hatten wir noch Under the Skin lief noch, Wolf Cop lief, Wrong Cops lief, Wrong lief. Also da waren einige und einen richtig schrägen Film, ich weiß nicht, ob ihr den mal gesehen habt, auch in diesem Asia-Feature lief R100, also Rated 100.
Nee. Kennst du den, Dennis? Nee.
Den lege ich euch mal ans Herz, wenn ihr den irgendwo findet, weil das ist halt ein Film, der ist, also das ist so Film im Film im Film. Und das geht halt darum, dass der Film, dass den Film nur 100-Jährige verstehen. Deswegen rated 100.
Wow.
Und
härter ist besser noch im deutschen Titel zu setzen, Alter.
Und da ist dann so eine mit einer Domina und das wird auf jeden Fall sehr schräg. Also es war auf jeden Fall eine sehr, sehr schräge Filmerfahrung. Das war, also vor Greasy Strangler war das die schrägste Filmerfahrung, die ich im Kino jemals gemacht habe, war dieser Film.
Gibt's bei Tubi TV.
Ja, also R100 war wild. Hatte auch mehr Fragen als Antworten nach diesem Film. Auf jeden Fall, wir kommen zurück. Blue Ruin. Den jetzt nachgeholt. Damals nicht auf dem Zettel gehabt. Jetzt nach, also schon mal gesehen, jetzt wieder voll vergessen, nochmal neu angefangen. Und wir kommen dazu, dass da ein ziemlich wortkarger, was ja dann wieder passt, entwurzelter Mann, der in seinem alten Pontiac quasi lebt, ziemlich verwahrlost.
Diesen Einsiedler eigentlich, genau. Der Haus da.
Dann irgendwann gesteckt bekommt, dass der quasi Mörder seiner Eltern freikommt und auf sehr, sehr dilettantische Weise versucht, Rache zu nehmen und damit natürlich eine Spirale der Gewalt auslöst, weil natürlich dann die andere Seite halt sich auch rächen will. Und wie sich das dann halt auflöst und verstrickt und, also ich will auch gar nicht zu viel verraten, weil eigentlich sollte, ich finde, den Film sollte man schon mal gesehen haben, weil ich finde, das ist mal ein anderer Blick auf so eine Rache-Story und nicht so hochglanzpoliert John Wick, ich breche ja alle Arme, und sondern einfach so, wie es halt wahrscheinlich sich anfühlen würde, wenn man als nicht Kampfsport ausgebildeter Mensch Rache nehmen will und sich wahrscheinlich maßlos überschätzt.
Ja. Man könnte dem Genre einen neuen Titel geben, Amateur Revenge oder so.
Amateur Revenge.
Ach, und das hat ja irgendwie für mich den Hauptdarsteller so sympathisch gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Also, zumal der Film ja auch so ein bisschen Finanzierungsschwierigkeiten hatte und dann auch so, also zumindest zum Teil, also irgendwie 40.000 über Kickstarter finanziert worden ist, aber hatte auch nur ein Budget von 420.000. Das sieht man im Film auch aufgrund der Settings so ein bisschen an. Das ist halt alles sehr, sehr, also sehr, sehr wenige Sets, alles sehr statisch. Aber ich glaube, das tut dem Film gar nicht so, also dass es dem Film irgendwie schlecht tun würde, sondern das hat irgendwie passt es. Irgendwie diese Trostlosigkeit auch und in dieser Einöde, wo er dann da sich da mit der Hütte und so, das haben sie schon echt gut umgesetzt.
Ja, oder bei seinem früheren Kumpel, gespielt von Devin Trey. Alter, ich habe den Film, ich habe den ja das erste Mal gesehen und ihn gesehen. Ich hatte Devin Trey dann auch irgendwann mal vor nicht so langer Zeit gesehen. Und ich dachte, ey, den kenne ich doch, den kenne ich doch, den kenne ich doch. Woher kenne ich den denn, Alter? Bis ich dann natürlich irgendwann bei IMDb geguckt habe und tada, es ist Buzz, der ältere Bruder von Kevin, Kevin allein zu Hause. Ja. Hat mich einfach sehr gefreut, dass der noch lebt und er noch weiter Schauspieler ist und so eine Art von Film halt mitspielt. Irgendwie hat er, die Rolle hat er auch ganz cool gespielt. Ja, ja. Ich mochte ihn als Kumpel, der dann noch, der dann ein bisschen profihafter unterwegs ist als sein eigentlich rachesüchtiger Freund.
Aber der Hauptdarsteller, also der Macon Blair, der den Writer spielt, der hat er dann eher die Seite gewechselt und hat er dann eher Regie geführt, unter anderem auch das Remake von Toxic Avenger.
Genau.
Und dieses I don't feel at home in this world anymore hat er quasi, war sein Regiedebüt und hat auch Sundance gleich gewonnen. Also er hat dann quasi gesagt gehabt, ja okay, vor der Kamera stage fright und hinter der Kamera. Aber der Regie und Drehbuch gemacht hat, der Jeremy Saulnier, würde ich jetzt sagen. Gelernter Kameramann, der hat aber auch so ein bisschen für dieses Kickstarter-Ding so mit sich selber zu strugglen gehabt, weil der einfach null vor die Kamera wollte, also so wie ich heute. Ne? Also. Das reicht ja schon, dass ich meine Stimme nicht hören kann, jetzt muss ich meine Fresse auch hier mal sehen. So. Genau, aber die sind ja, zum, also der Saulnier und der Macon Blair, die kennen sich seit der Jugend so, die sind halt irgendwie und haben auch ihren mit Murder Party zusammen schon einen Film gemacht gehabt, so, und dann kam jetzt halt dieser Blue Ruin und wie gesagt, also auch dieses auch wortkarge, dass in der ersten Hälfte fast nichts gesagt wird, einfach, dass diese, einfach die Augen, die Art und Weise, wie sich die Charaktere bewegen, einfach die Story weitertragen. Also so filmisch gesehen hat der Film schon irgendwas. Man muss aber reinkommen. Ja. Das mehr würde ich eigentlich fast gar nicht sagen zu dem Film, außer ihr habt jetzt noch was beizutragen.
Nö, ich glaube, also es ist halt ein vermeintlich klassischer Rachefilm, wo aber eben der Hauptcharakter sich überhaupt nicht profihaft anstellt, was ihn eben, ja, wie wir schon erwähnt hatten, ja auch irgendwie so sympathisch macht, weil er so ein bisschen, also er hat eine Ambition, aber hat die nicht halt so durchdacht. Und man merkt ihm halt diesen Schmerz an, dass seine Eltern umgebracht wurden. Und man bekommt ja vor allem in der zweiten Hälfte im Film mit, was es da für Verstrickungen der, also warum und wer da wie irgendwie miteinander zu tun hatte. Und das fand ich halt wieder geil, weil die erste Hälfte ist da eigentlich eher ruhig erzählt, trotz dieser Rache-Momente. Und die zweite Hälfte bringt dem halt nochmal einen anderen Inhalt, den Background halt mit rein. Ja, ja. Das fand ich ganz cool.
Also, also ich
mochte ich.
Kam auch, also jetzt gut durch, so durch den Film. Also, das ist jetzt kein Meisterwerk, aber ich kann man schon mal machen. Also, wenn man eher so, wenn man so als Genre-Fan so einen Genre-Film mal und so ein Neudeutsch wäre es ja jetzt Elevated, was ist denn Elevated Revenge? Film sehen möchte, so. Also dass da der Dame-Anteil ist ja dann doch schon irgendwie der höhere Anteil und es gibt dann halt so zwei, drei Gewaltspitzen, aber die haben es dann aber auch, finde ich, in dem Setting in sich. Also das ist dann nicht so, dass das dann so im Off passiert, sondern das ist dann halt schon, also da wird jetzt keiner zermetzgert, wie in dem Film davor.
Nee, es ist kein Midnight-Meat-Train.
Aber
man sieht schon, was da passiert.
Genau, da wo es dann wehtun soll, tut es dann auch weh. Und das haben sie ganz gut drüber gebracht.
Finde ich auch. Passt irgendwie auch zum Film, finde ich.
Was sagt denn das dazu? Du guckst so teilnahmslos.
Nee, ich kann dazu nicht ganz viel sagen. Weil ich habe irgendwie den Nachteil, dass ich das so wahnsinnig schnell vergesse. Ich hatte den schon mal gesehen, das war für mich eine Zweitsichtung. Mhm. Ich wusste davon nichts mehr.
Ja, das also wie gar nichts. So.
Das ist richtig krass. Und dann habe ich den jetzt nochmal geguckt und ich weiß schon wieder die Hälfte nicht mehr.
Ey, da geht's
mir. Und ich hätte mehr dazu sagen können, als wir darüber geschrieben haben, hätte ich mehr dazu sagen können. Ich finde das, was Jeremy Saulnier danach gemacht hat, vielfach fantastisch. Aber irgendwie werde ich mit dem Film hier nix. Ich weiß nicht, warum nicht. Hab den so teilnahmslos durchgesessen. Mhm. Und das finde ich voll schade, weil ich ganz viele Leute weiß, die den richtig feiern und lieben. Ich schaff das nicht. Ich weiß nicht, warum. Irgendwie
kriegt er mich mal nicht. Ordentlich Kaffee und irgendwelche. Was das regt nochmal so die Gehirnzellen an?
Dass man sich bei mir nichts mehr. Wo nichts ist, kann nichts angeregt werden.
Ja, okay. Ja. Also ich habe ja euer Geschriebsel gelesen, bevor ich den Film überhaupt gesehen hatte und dachte, oh, jetzt bin ich ja mal gespannt. Und konnte das halt nicht nachempfinden. Ja, ich habe den zuerst von unseren vier Filmen gesehen und ich kann mich noch ziemlich gut an einzelne Szenen und überhaupt die Rahmenhandlung erinnern. Ja, ich mochte den. Mochte den, weil der einfach
ist doch gut. Ich wünschte, ich würde den auch mögen.
Einfach eine andere Perspektive.
Du weißt es ja nicht mehr.
Genau. Du fandest ihn gut, Dennis. Du fandest ihn gut.
Na gut. Aber so Green Room und Hold the Dark und so finde ich auch großartig.
Na klar.
Rebel Ridge fand ich auch okay. Mhm. Aber
den kenn ich nicht.
Mit dem hier, so, also es ist kein schlechter Film. Ich sehe auch, wo man da Qualitäten finden kann, aber irgendwie nimmt er mich nicht mit. Was schade ist.
Ja, offensichtlich leider. Hat er dich nicht nachhaltig mitgenommen. Ja.
Nee, leider nicht. Traurig, aber wahr.
Ja, aber irgendwie dann trotzdem ja eine runde Geschichte. Ja, einen Rachefilm hatten wir ja nicht im Petto sonst. Das ist der einzige von vieren.
Ja.
Wir hatten Musical, Horror-Musical kann man vielleicht... Horror-Musical ist übertrieben. Ein Musical, was ein Remake eines schon eher trashigen Roger Corman-Films ist.
Ja.
Wir hatten ein Giallo-Klassiker vom Feinsten, also einen feinsten Giallo-Klassiker, ein Slasher-Film und jetzt hier ein Revenge-Film. Ist doch schön repräsentativ für die Fantasy-Filmfest-Filme. Science-Fiction-Film hätte vielleicht noch gefehlt, aber gut.
Stimmt, die sind aber auch, also in den letzten Jahren waren sie dann häufig animiert, aber auch gut, also waren ja wirklich gute, tolle Filme dabei. Aber man kann, glaube ich, festhalten, dass es, wenn man eine gute Kuratierung vornimmt, dass man hier beim Fantasy Filmfest immer Perlen finden wird. Ich glaube, zumindest da kann man sich drauf einigen. Aber man wird auch, wenn man nicht gut kuratiert, hier und da mal eine Gurke sehen.
Das wohl wahr, das stimmt. Sehr zum Leidwesen von Lee, das hat er ja nun öfter geschafft, dass wir dann da Sachen gesehen haben, wo er sich danach gefragt hat, was hier passiert.
Der hat aber auch wirklich ein Talent gehabt, manchmal richtig in den Napf zu greifen, wo man ihm vorher schon hätte sagen können, na, es ist glaube ich nicht deine Baustelle.
Wobei ich ja dann beim letzten Mal auch nicht so angetan war von diesem, ich habe vergessen, wie der Film hieß, der von diesem Österreicher, der das finstere Tal gedreht hat.
Ja, genau.
Da hatte ich mir irgendwie deutlich mehr erwartet von dem Film. Der war schon von der Optik her geil.
Aber den fanden, glaube ich, Gess und ich besser.
Ja, ihr fandet den gut. Lee und ich waren nicht so amused. Ja, naja. Aber
das ist
doch
das
cool,
Geile, wenn man mit mehreren Leuten geht, da hat man immer ein breites Meinungsbild. Und manchmal, zum Beispiel, Vermin hatten wir eben, den mochten die meisten von uns. Ich habe den gehasst wie die Pest. Also ist immer ganz witzig. Und wenn eine Sache gewiss
Welcome
ist, dann
Home,
wenn
Baby,
ich,
war das.
Welcome Home Baby, ja danke. Der Titel hatte für mich so, egal, will mich nicht drüber auslassen.
Ja, da wenn ich eine wiederum Sache gefeiert, gewiss ist, dann wenn ich aus dem Kino komme und David Hein ist dabei.
Ich war gerade voll raus.
Ja. Entschuldige, Dennis, mach du, bitte.
Wenn eine Sache gewiss ist, dann wenn ich aus dem Kino komme und David Hein ist auch da, was ja häufig der Fall ist, dann hat er auf jeden Fall eine ganz andere Meinung zu dem Film als ich. Also wir sind, glaube ich, die konträrsten Menschen, die aus einem Saal kommen können.
Aber das gibt es in Berlin ja auch. Also wenn ich mir dann so die Besprechung hier von Herrn Hahn angucke, dann zu manchen Filmen, wo ich dann auch denke, so, das habe ich da drin nicht gesehen.
Ja. Da ist in Hamburg besser, da habe ich einen Bela B., der sich immer freut und so. Also ist schön.
Ja, scheinen die Hauspreise günstiger gewesen zu sein für so Altpunks. Da muss man nach Hamburg ziehen.
Ja. Stimmt. Wollen wir hier noch Punkte machen zum Film?
Oh.
Unbedingt.
Vorwartet vergessen.
Warte, das habe ich tatsächlich aufgeschrieben. IMDb sagt eine 7,1 von 10. Letterboxd 3,7 von 5. Ja, ich bin bei der 7,5.
Ja, da reiche ich mich auch ein. Kannst du schon mal hupen. Denn ist wahrscheinlich drunter. Also hup gerne jetzt schon mal. Würde mich überraschen, wenn du nochmal hupen.
Ja, ich gehe hier mal mit einer 6. Na gut, noch nur gut gemeinten.
Nee, dafür,
er erinnert sich gar nicht mehr an den Film mit einer guten gemeinten 6. Also,
gut gemeinte 6, ja.
Naja, ich habe mir was Niedrigeres notiert, aber ich finde nicht, dass er jetzt in Erinnerung, dass er wahrscheinlich von das, was ich mich erinnere, ist ja nicht schlechter als der Film davor, deswegen setze ich ihn mal auf das Gleiche.
Aber ich glaube, bei dem Film fällt, also der steht und fällt wirklich damit, ob du ihm das abnimmst, so, ne? Diese gescheiterte Existenz, so, ne? Also,
ja, das stimmt.
Also, wenn du
das stimmt. Es gibt ja Momente, wo man bei anderen Filmen sofort sagen würde, Alter, nimm dir doch jetzt endlich diese Waffe, die liegt doch da. Aber wenn man sich halt mit dem Typen irgendwie halbwegs identifizieren kann und man halt checkt, okay, der ist einfach so auch verpeilt und das ging halt ihm um was Bestimmtes, ja, dann greift er eben nicht in dem Moment nach der Waffe, sondern handelt eben so, wie er in dem Film auch handelt. Und das mochte ich halt irgendwie. Aber ich kann halt nachvollziehen, wenn viele in solchen Situationen dann eben dann Hass vielleicht sogar bekommen. Ja.
Aber vielleicht ist Dennis auch eingeschlafen in dem Film und hat nicht mitbekommen, als er sich den Bart wegrasiert hat und dachte, er sitzt in einem anderen Film.
Stimmt. Ich werde Dennis morgen fragen, ob er sich noch an die Punkte erinnern kann, die er gestern vergeben hat.
Ah, schön.
Aber das ist mein Fluch. Ich bin noch nie in meinem Leben in einem Film eingeschlafen, so egal wie scheiße er war.
Alter. Echt? Ich brauch bloß das machen. Also so minimal so aus dieser Bewegung raus. Und ich bin wie so eine Puppe, dann so Augen zu klack weg.
Ihr seid ja beide auch ein bisschen jünger als ich. Ich wünschte, ich kann das so wie früher jahrelang, dass ich mich wach halten kann. Es funktioniert aber nicht mehr. Wenn ich müde bin, ja, Alter, ich muss den Raum wechseln. Was hatte ich denn geguckt? Irgendeinen von den Filmen hatte ich geguckt letztens und Natalie kam dann dazu und ich schwör's dir, meine Augen waren schon, ja, ich habe mich wirklich versucht, so wach zu halten. Sie meinte, also, geh doch nach oben, guck den Film oben weiter, dann schaffst du wenigstens. Dann habe ich das auch gemacht, dann habe ich noch zu Ende gucken können. Ich schaff das nicht mehr, egal ob der Film geil ist oder nicht, ja, das ist so hart. Das nervt mich so massiv. Gut, kommt auch dazu, dass ich halt Filme manchmal erst um 21 Uhr anfange und dann ist halt 23 Uhr und ey, ich habe mittlerweile irgendwie einen Biorhythmus, da liege ich oft mittlerweile um 23 Uhr schon im Bett oder penne sogar.
Ja.
So richtiger Rentnerarbeiter.
So alt sind wir.
Also, was ich damit sagen will, liebes Jungvolk, ja, zieht euch die ganzen Filme rein, die wir euch hier empfehlen, bevor ihr auch in unser Alter kommt.
Außer einen, den nicht.
Welchen denn?
Ja, den Jungvolk nicht sehen darf und wir nicht bewerben dürfen in diese Richtung. Das wäre klug.
Ja.
Und den braucht ihr euch auch ehrlicherweise nicht reinziehen.
Nee, das kann man
Wenn ihr
schon.
Irgendwann mal nichts mehr Gutes habt, dann könnt ihr euch den mal angucken. Wenn es euch irgendwann mal geht, so wie mir, dass es dünn wird am Meisterwerke-Himmel, dann könnt ihr euch irgendwann mal das angucken. Aber dann seid ihr auch alt genug, um den zu sehen.
Jo, was für Schlussworte haben wir? Haben wir wieder nicht überlegt, war jetzt.
Doch, wir haben noch eine Top 3.
Wir haben noch eine Top 3. Alter.
Außer ihr wollt jetzt aufhören. So.
Nee, machen wir.
Nee, denn die liegt mir am Herzen. Denn, das Fantasy-Filmfest, und ich habe es ja auch schon mal im ganz Kleinen für das Filmfest Osnabrück gemacht, so ein Programm zusammenstellen ist schwere Arbeit, also ja, schwer in dem Sinne nicht körperlich, aber man guckt sich halt unendlich viele Sachen an und dann daraus irgendwie ein schlüssiges Programm zu stricken. Deswegen, man kann nörgeln und meckern, so viel man will. Das ist unfassbar komplex und schwierig, ein Programm für ein Filmfestival zu stellen. Und wir haben uns in unserer Top 3 einfach mal überlegt, welche drei Filme würden denn auf unserem Filmfestival laufen, wenn wir eins hätten? Und gar nicht mal jetzt irgendwie kuratiert für ein Programm, sondern einfach nur, welche drei Filme würden wir unfassbar gerne zeigen.
Wer soll anfangen?
Magst du als Gast anfangen, Erik?
So. Also gleich, bei mir ist es so, also ich, nicht so richtig Top 3, das sind einfach nur drei Filme. Ja, also ich habe so als, weil der mich damals halt gekriegt hat, ich fand ihn halt damals cool, funktioniert, also war leider auch ein Film, den man nur einmal gucken kann, ist Cube von 97.
Oh ja, ich mag den ja auch. Ich mag den echt.
Dann auf jeden Fall das dänische Original zu Nightwatch.
Achso, du hast jetzt schon alle drei
Achso, wollen wir erstmal nur, also.
Nee, können wir auch mal so machen. Ey, dann haben wir mal was
können
anderes.
Machen wir mal so.
Ja, okay. Also Nightwatch, halt das Original.
Ja. Hast du da den zweiten Teil jetzt gesehen, der
Nein,
vor? Okay.
Noch nicht.
Den
habe
ich mir letztens vor ein paar Monaten
gesehen. Den hatte ich auf dem Fantasy Filmfest ja gesehen.
Okay.
Auf den White Knights. Deswegen.
Macht das Sinn, sich den anzugucken?
Ach, kann man schon machen.
Hast du vergessen?
Ja, nee, kann man definitiv machen. Also,
das wird jetzt Dennis eine Weile nachhängen, glaube ich. Shit, der Arme.
Es geht mir ja komischerweise nur bei Blue Ruin so und deswegen verstehe ich das nicht.
Okay, okay.
Also an Nightwatch 2 kann ich mich komplett erinnern.
Shining kannst du dich erinnern. Shining?
Ja. Ja. Ich kann mich, Nightwatch und so, das lief echt, also der ist 2,5 Jahre her und so, kann ich die Handlung so wegerzählen, aber.
Ja, also das schwingt halt schon viel mit, ja, dass es die gleichen Darsteller sind, dass es eben so von der Logik her so weitererzählt wird. Das macht schon, kann man schon machen. Ist jetzt kein Mörder-Highlight, aber ja.
Und dann habe ich noch diesen niederländisch-französischen, diesen Spurlos, also das Original zu The Vanishing, also das Ende mich
voll.
Immer noch sowas von dermaßen.
Oder mich
das
auch.
Das ist so devastating. Also es ist halt einfach wirklich so, oh.
Ja, das ist so verrückt. Eiskalt. Bei mir gibt es gar nicht so viel Filmsequenzen, die sich bei mir wirklich so eingebrannt haben. Aber wenn ich den Titel höre oder an einen Film denke, dann hat sich bei mir einfach der Darsteller am Ende, wie er dann so zufrieden durch seinen Garten stiefelt, ja, dann so eingebrannt.
Also was da rangekommen ist tatsächlich an die Szene, auch, weil, also gut, dann dänischer Film, aber das Original von Speak No Evil, weil dieses Ende auch so unfassbar gemein ist, was sie ja in dem US-Remake leider nicht hingekriegt haben. Aber das war so, weil das einfach so kompromisslos ist. Einfach so, und das, da gehst du halt, du hast den gesehen und du gehst danach scheiße. Also das ist halt wirklich so, dir geht's einfach scheiße. Und du musst über diesen Film nachdenken und denkst so, also das ist halt, du fühlst dich schmutzig. So, das ist halt, und das also krasser Film. Also definitiv, der muss.
Okay. Man fühlt sich danach schmutzig, finde ich gut. Ja, Dennis, soll ich weitermachen oder willst du?
Kannst du gerne machen.
Ja, ich habe mich in dem Metier bewegt, ich dachte, okay, komm, wenn ein Festival, dann irgendwie auch in dem Bereich, worüber wir heute sprechen.
Ja, so, na, ja.
Dass du solche Art von Filmen mitbringst, dachte ich mir eh. Und ich hatte die Herangehensweise, okay, wahrscheinlich würde mein Festival eh auch in Deutschland stattfinden, wahrscheinlich auch in Berlin. Also bringst du auch einen deutschen Film, ja.
Nee.
Und würde auch einen deutschen Film bringen. Ich würde auch einen Film bringen, den ich noch nicht kenne, damit ich auf meinem eigenen Festival auch einen Film mal sehe, den ich selber noch nicht kenne. Und ich dachte, und lustigerweise habe ich jetzt erst danach auch nochmal das Programm vom Fantasy Filmfest 87 vom ersten gesehen. Und da ist eben auch, ja, Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, mitverarbeitet worden vom Layout. Und den will ich bringen, weil peinlicherweise, den Film habe ich bis heute noch nicht gesehen. Und irgendwie würde der für mein Festival sehr gut passen.
Den von 2022?
Okay, genau, passt. Genau. Ja. Und was auch schon erwähnt wurde, ja, weil ich den einfach, also für mich kann auf so einem Festival auch, muss ein Film gezeigt werden, der auch irgendwie so eine künstlerische Ästhetik hat. Und ja, es passt dann natürlich auch irgendwie zu dem Film, den Dennis gepickt hat, auch schon vorhin erwähnt hatte. Also den Film vom selben Regisseur, den er gepickt hatte, Dario Argento. Ich liebe einfach Suspiria. Der Film ist für mich Pflicht, dass der auf meinem Festival laufen würde von 1977. Das Original. Und irgendwie ein Film, der sich auch bei mir beim ersten Mal gucken so krass eingebrannt hat. Und das würde ich mir wünschen, dass eben ein Film dann auch schockt und auch eine ähnliche Wirkung bei anderen vielleicht erzielt, wie ich sie über den Fernseher hatte. Und Leinwand würde es ja nochmal viel geiler rüberbringen, ist Irreversibel. Der ja auch, hatte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Du hast es, glaube ich, erwähnt, dass der 97 auch auf dem Festival lief, ja, was ja immer wieder geil ist, was zeigt, was die für eine Qualität an Filmen da immer wieder hatten. Ja, aus dem Jahre 2002. Hä? War der nicht benannt? Der ist aber aus dem Jahr 2002.
Erik hatte den genannt, dass der da seine Premiere hatte, aber nicht in welchem Jahr.
Ah, überhaupt 97
hatte ich, da war er auf jeden Fall nicht dabei.
Ja, ja, okay. Genau, also ja, wurde auch auf dem Fantasy Film Festival mal gezeigt, hatte ich nicht auf dem Schirm, aber er würde auf jeden Fall, ist meine Top 1 auf meinem Festival mit Herzen laufen. Ja, knaller Film.
Ich bin nochmal am Suchen.
Gerne. Dennis, ich übergebe an Dennis.
Müsste ja 2002 oder 2003 sein. Könnte sogar 2002. Noch in unserem Channel in der Abstimmung mit drin sein.
2002.
Auch Fantasy Filmfest 2002, ja, lief im selben Jahr.
Scheint,
okay, cool.
2002 gelaufen zu sein.
Geil.
Weil das ist ja Premiere und dann Originaltitel, Premiere, ja, 2002.
Cool.
Aber in welchem Cut würdest du den zeigen? Deinen schmutzigen Film.
Natürlich in der Originalfassung.
Also nicht in den Straight Cut, also nicht in den, okay.
Ich habe den noch nicht geguckt in dem, ja, in der umgedrehten Fassung. Hast du den mal gesehen?
Okay. Auch noch nicht.
Ja, ich weiß nicht. Würde ich, glaube ich, habe die Blu-ray zu Hause, wo die Schnittfassung drauf ist. Ich glaube, ich würde mir die niemals geben.
Ich habe es mal gemacht, würde ich nicht weiterempfehlen. Mm. Irgendwie funktioniert das andersrum nicht oder richtig rum nicht. Ja. Weiß ich auch nicht. Also irgendwas an dem Film schreit, dass er so rum erzählt werden muss, weil es das noch tragischer macht.
Ja, also das Problem bei mir ist halt einfach, ich brauche diese 12 Minuten da einfach nicht mehr.
Die so einmal, Vergewaltigungsszene meinst du? Ja, genau.
Also einmal gesehen reicht. So. Also ich weiß ja so, das ist halt so. Nein, sorry.
Ja.
Ist halt, also das ist halt so.
Die meine ich auch gar nicht, dass die mich, also die ist krass. Was mich geschockt hat, war gleich am Anfang die Feuerlöscher-Szene.
Ja.
Alter, die hat mich so hart erwischt, wo ich dachte, boah, ey. Und ich habe mir dann auch das Making-of angeguckt und es ist ja auch CGI. Und das ist halt für mich ein gutes Beispiel dafür, dass man es null irgendwie sieht. Also mir geht es so, ja, dass ich da null CGI sehe. Das wirkt einfach so krass, so intensiv. Ja, die hat mich geschockt. Und gleich am Anfang halt. Naja.
Ja. Dennis. Ja, verständlich. Gut, dann mache ich es mal kurz für das Ende. Ich habe mir überlegt, was würde ich gerne nochmal im Kino sehen? Und da gibt es unfassbar viel von. Bei mir geht es aber eher, ich würde so ein Festival in so eine Action-Richtung mal machen, weil sowas habe ich seltener irgendwie mal gesehen. Und da würde bei mir definitiv Last Boy Scout laufen. Mhm. Weil Stark. Ich den unendlich abfeiere und ich glaube, man hat eine richtig gute Zeit im Kino. Dann würde bei mir unbedingt Hard Boiled laufen.
Oh ja.
Den würde ich sogar noch vor, ich finde, der ist mit The Killer auf einem ähnlichen Level, aber ich würde lieber Hardboiled auf einem Festival zeigen, weil er, glaube ich, eine coolere Stimmung erzeugt. Mhm. Und für die noch coolere Stimmung zu späterer Stunde würde ich noch Black Dynamite mit reinnehmen.
Okay. Sehr
einfach schön. Um das Blaxploitation-Action-Genre hinterher noch mal ein bisschen dran zu packen. Und ich glaube, da geht man auch mit einer richtig guten Laune dann aus dem Abend raus, kann auch ein paar Bierchen trinken und einen guten Abend haben.
Wie viel Mark für eine Eintrittskarte würdest du abverlangen?
Ja, das müssen wir fair machen. fünf bis zehn.
Spende. Spende vorne an der Kasse.
Ja, es gibt, wir kennen ja jemanden, der ein Filmfestival jedes, nicht jedes Jahr, aber regelmäßig organisiert, nämlich Hermann mit seinem Ten in a Chamber Festival. Die Spatzen pfeifen von den Dächern, dass es dieses Jahr wieder soweit sei. Mhm. Einen Film hat er jetzt vorgestern schon verraten. Den sage ich natürlich noch nicht on air, aber den kann ich euch gleich schon mal sagen. Mhm. Kann man sich drauf freuen. Also wenn da was kommt, haltet da gerne Ausschau.
Ist er gerade dran an der Lizenzeinholung, ja?
Genau, ja.
Geil. Sehr schön. Na dann an der Stelle liebe Grüße an Hermann.
Ja, genau.
Unbekannterweise.
Ja, dann würde ich sagen, Happy Birthday nochmal ans Fantasy Filmfest.
Ja, Mann.
Danke, danke, Erik, dass du uns tapfer zur Seite gesprungen bist als FFF-Veteran.
Ja, immer wieder schön hier zu sein, tatsächlich. Mein Einsatz ja, verpasst gerade.
Nee, warte. Ja.
Hast du gerade Blue Ruin geguckt oder was?
Ja, ja.
Geil. Ja, das wird jetzt ein Running Gag werden. Sehr schön.
Auf jeden Fall.
Ja, würde ich sagen.
Machen wir Schluss für heute.
Machen wir Schluss für heute.
Auch von mir tausend Dank, Keule Erik. Immer wieder gerne am Start hier. Ja. Haben wir noch ein paar Themen, die wir fortführen wollen.
Trauma, ja.
Zum Beispiel.
Trauma 2.
Könnt also weiter gespannt sein. Und wenn er Erik vermisst, ja, irgendwann wird er hier wieder am Start sein.
Ja, also tatsächlich kann ich schon mal ein bisschen vorspoilern. Also es gibt noch keinen genauen Termin, aber im August wahrscheinlich nochmal mit Guest.
Sehr schön.
Cool. Versaue ich Lee seinen Siegesstreak auf jeden Fall so, weil wenn wir alle Team Lee sind, dann. Aber vielleicht kann das jemand anders noch ausbügeln, wenn ich so mittendrin bin, so in der Aufnahme.
Ja, bist du ja Ende August zweimal für die Banausenhörer zu hören: einmal bei uns, einmal mit Guess. Mhm. Das ist doch eine schöne Sache.
Ja, Mann.
Und jetzt fragen sich alle, die es jetzt gehört haben, weil es Ende August ist, warum sie es erst Ende August hören. Egal. Ich glaube, wir sollten Schluss machen.
Wir senden aus der Zukunft oder so.
Ja.
Time Loop.
Also, siehst du, das hat tatsächlich gefehlt. So ein Time Loop Film. Ein
Time Loop Film, stimmt.
Die waren ja eine Zeit lang auch echt präsent auf den Festivals.
Oh, da müssen wir noch einen zweiten Teil Fantasy Filmfest machen, wa? Mit den Genres, die wir nicht repräsentiert haben.
Ich habe auch irgendwann mal über so ein Time Loop Special nachgedacht, aber ich glaube, da wirst du weich bei, wenn du dir nur diese Filme anguckst.
Stimmt, ja.
Vor allem, wenn da sowas dabei ist wie Primer oder so, was ja nicht zwingend ein Time Loop ist, aber so ein zeitlich komplexes Ultra-Ding, wo das Gehirn explodiert und du 3 YouTube-Videos brauchst, damit du überhaupt weißt, worum es geht.
Und wenn du dann noch die Filme vergisst und darüber sprechen musst, dann ist richtig scheiße.
Dann wird's stimmen, ja. Gott sei Dank musste ich nicht Blue Ruin rezensieren, den hätte ich mir heute nochmal angucken müssen. Das wäre wahrscheinlich übel gewesen.
Ja, siehst du, und ich habe meine Zettel hier weggeschmissen und anscheinend dann doch nicht so gut vorbereitet gewesen. Und dann war auch meine Fantasy-Filmfest-Seite weg und schon konnte man nicht mehr erzählen, was da lief.
Mann. Naja.
Na gut. Dann lassen wir noch einmal den Zug fahren, würde ich sagen, oder?
Nicht den Zug, sondern die Mundharmonika.
Doch, auch einmal gibt es den Zug jetzt noch.
Für die mittlere Harmonie bei uns. Sehr schön. Ciao.
Ciao.